So. Hier ist noch ein Platz bei meiner, nämlich. Solange ich hier vorne stehe, kann jemand da sitzen. Man probiert es auch nachher. Ich stehe wahrscheinlich bis Ende hier. Also, wer ohne Menschenfurcht ist, darf neben Paul sitzen. So, falls ihr die ganzen Gesichter hier nicht kennt, ich kenne sie auch alle nicht. Ich glaube, es sind nur 20% unserer Leute hier, oder? Ungefähr höchstens. So, also ich weiß auch alle nicht, wer ihr seid. Wenn ihr nicht wisst, wer euer Nachbar ist.
Also mir, dreht euch doch mal zu eurem Nachbar und sagt ihm, ich bin das Beste, was dir heute begegnet ist. So. Wir könnten natürlich auch theologisch etwas korrekter sein und sagen, Jesus in mir ist das Beste, was dir heute begegnet ist, aber wir machen es mal nicht so kompliziert. Ne? So, wir müssen uns ja auch daran lernen, uns gegenseitig zu lieben und zu mögen. So, das war schon mal eine gute Übung. So, wer das verkraftet hat und jetzt noch nicht rausläuft, gut. Ich wurde gerade so erinnert, als wir Lobpreis gemacht haben. Ich habe nämlich so ein Thema, von dem Paul mir gesagt hat, dass ich darüber predigen soll. Und gerade so während des Lobpreises habe ich sogar die Einleitung dazu gekriegt. Unglaublich, ne? Und ich wurde nämlich daran erinnert, wie ich früher mal ein Buch gelesen hatte, was ich besser nicht hätte lesen sollen. Hallo, Konjunktiv. Und da war ein ganz schlauer Schriftgelehrter, so nenne ich den mal, der hat nämlich behauptet, dass man Lieder nicht zu oft wiederholen darf. Weil sonst könnte man sich ja so reinsteigern und in eine Trance singen. Und ich kannte damals noch nicht Jesus, deswegen habe ich solche Bücher gelesen. Und ich war so dumm und habe das geglaubt. Und dann habe ich mich immer geärgert, wenn Leute so wie Tobi heute, so 100-mal dasselbe Liedzeile singt, so, ne, dachte ich so, nee, also das, in mir ist da immer irgendwann, war irgendwas so, nee, das ist ja, so geht das nicht, so, ne. So, ich wusste ganz genau, wie man zu singen hat, so. Dummerweise hatte ich aber das Buch der Offenbarung nicht so wirklich gelesen, ja, ich hatte es schon gelesen, aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass Gott ja gar nicht so ein Problem mit Wiederholungen hat. Ne, da gibt es nämlich so eine Stelle, da sieht Johannes so ein paar Dinger, Wesen, was auch immer im Himmel und die gehen die ganze Zeit um den Thron Gottes rum, die sind ziemlich nah bei Gott und die singen, und da steht seit Ewigkeiten, seit Anbeginn der Zeiten oder so, seit alle Zeiten singen die ein Lied und dieses Lied ist heilig, heilig, heilig. Dann dachte ich so, okay Gott, wenn das jetzt schon so, im Himmel gibt es ja keine Zeit, also wenn das jetzt schon eine Ewigkeit so da heilig, 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 heilig. Ja, irgendwann hat jeder das mal gehört. Und wenn Gott das selber so will, es ist ja so ziemlich nah bei ihm, das sind so die Wesen, die ihm mit am nahesten sind, an seinem Thron. Wenn Gott das erträgt, oder wenn Gott sich sogar Wesen schafft, die ihm unendlich lange dasselbe Lied singen, die drei Wörter wiederholen, okay, oh Gott, wahrscheinlich hast du dann doch nicht so ein Problem mit Wiederholungen. Okay, ich habe das in der Bibel gesehen, das stand tatsächlich in der Bibel und ich wusste, okay, die Bibel muss man glauben, das ist das Wort Gottes, da gibt es keinen Weg dran vorbei, selbst wenn Theologen und Schriftgelehrte das Gegenteil behaupten. Ja, das ist, wenn Gott kein Problem mit Wiederholung hat, okay. Ne? Paulus hat auch kein, im Philipperbrief sehen wir, Paulus hat auch kein Problem mit Wiederholung. Ich habe das anerkannt, okay, Jesus, okay. Es ist okay, wenn die Sänger da vorne 100-mal die Zeile wiederholen. Ich mochte es immer noch nicht. Es hat mich immer noch geärgert. Und es gab einige solche Sachen, wo ich ganz klar in der Bibel gesehen habe, so, Moment mal, das steht ja doch in der Bibel. Ich will es immer noch nicht. So, oh oh. Dann, wenn man dann wirklich Gott will, dann fängt man sich an zu fragen, Gott, warum schreibst du solche Sachen in die Bibel, die ich nicht mag? Ja, so fragt man sich meistens nicht, aber, ne? Also nachdem man erstmal erkannt hat, okay, es ist tatsächlich in der Bibel, dann weiß man, okay, wir halten lieber die Klappe und hören auf, Webseiten gegen andere Christen zu schreiben, die Lieder wiederholen. Dann fragt man sich irgendwann, wenn man ehrlich ist, warum habe ich ein Problem damit? Gott. Das war bei mir ganz vielen Sachen so. Warum habe ich ein Problem damit? Wo ich doch weiß, es ist in deinem Wort so. Ne? Natürlich kann ich theologisches Judo betreiben. Ne? Theologisches Judo, das geht so. Ich nehme mir einen Bibelvers, der mir nicht passt. Dann nehme ich mir einen anderen Bibelvers, der mir passt. Und dann kämpfen diese beiden Verse gegeneinander. Und der Vers, der mir nachher passt, der gewinnt. Ja? Weil ich komme dann in meinem geistlichen Ringkampf im Kopf zu dem Entschluss, also dieser Vers, der mir nicht passt, den muss man eigentlich ganz anders sehen. Ja, das ist theologisches Judo. Man hat den Vers dann aufs Kreuz gelegt. Die Wahrheit ist aber, beide Verse sind Wort Gottes. So, und wenn ich die beiden Verse nicht zusammenbringen kann, selbst wenn sie scheinbar das Gegenteil aussagen, dann sind beide Verse das Wort Gottes. Ne? Auch der mir nicht passt. So, und die einzige Chance, die ich dann habe, ist, ich demütige mich und ich sage, okay Gott, mein Gehirn ist zu klein, um das in eine Schublade und das unter einen Hut zu bringen. Ich habe keine Ahnung bezüglich dieser Thematik und weil ich keine Ahnung habe, werde ich auch keine Aussagen dazu treffen und nicht Stellung beziehen. So, bis du mir das nicht erklärst. Das ist eine super Methode, ne, um schwierige Bibelverse zu verstehen. Die stellt man dann alle auf ein Regal. Ich habe ein ziemlich großes Regal. Die stehen alle da drauf. Da stehen immer noch eine Menge Bibelverse drauf, die ich alle nicht verstehe. So, und manchmal nimmt Gott dann einen dieser Verse vom Regal und erklärt ihn mir. Aber meistens nur, wenn sie gerade wirklich dran sind für mich. Ja? Nicht, er erklärt mir nicht diese ganzen Verse, damit ich durch die christliche Welt laufen kann und klugscheißen kann. So, ich habe verstanden, was das bedeutet. So, ne? Okay, und warum erzähle ich das? Ach ja, noch was. Ja, jetzt kommt die Einleitung vor der Einleitung. Das war die Einleitung. So, ne? Weil ja hier so viele neue sind, sage ich das besser so, bevor. Ne? Wenn ihr euch wundert, warum, was ist das hier für eine Musik? Die unterbrechen einfach das Lied. Die spielen das gar nicht schön zu Ende. Der unterbricht das einfach und dann redet er einfach daran. So, ne? Oder ist doch egal. So, wer sah, wo steht denn geschrieben, dass man Lieder zu Ende singen muss? So, ne? Wir wollen hier kein Programm machen. Ja? Wir wollen hier wirklich, unsere Musiker, die stehen nicht hier vorne, damit sie euch schöne Lieder vorspielen können. Da könnt ihr euch Hillsong anhören, die können das wahrscheinlich besser als wir. Ne? Weil bei uns ist das nicht so wichtig, dass man richtig spielt. Das ist so mit das ist ein Fundament in unserer Gemeinde. Also die Leute, die 20% von ihr, die zu uns gehören, die wissen das, aber ich sag das nochmal. Ja? Es ist viel wichtiger, dass unser Herz richtig ist, als dass wir die richtigen Akkorde finden. Das ist wirklich so. Ja? Und bei uns darf man Fehler machen. Bei uns dürfen sogar die Leute, die vorne stehen, Fehler machen. Und wir sind so dreist und erwarten doch tatsächlich von all den Besuchern, dass sie auch den Leuten hier vorne für ihre Fehler vergeben. So, ja? Wir sind einfach mal so. Also, ne, wir erwarten das einfach mal so. So. Jesus sagt ja auch, 1. Johannes 3, Vers 14, wer seinen Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Oh, also auch wieder so ein Vers, ne? Was das wohl wieder bedeuten soll. Okay, das sage ich euch nicht. Aber es gab viele solche Verse in der Bibel oder so Sachen, wo ich gemerkt, die ich früher verurteilt habe und wo ich dann gemerkt habe, nee, Moment mal, steht ja doch irgendwo, ist ja doch nicht so. Ne? Oder wo ich mir sehr oft vorschnell eine Meinung gebildet habe und dann war mir ganz klar, okay, so alle, die das nicht so machen, wie ich das jetzt verstanden habe, die sind wahrscheinlich nicht ganz so richtig. Ne? Früher gab es ganz viele Leute, die nicht ganz so richtig waren in meinem Leben. Ne? Ich bin nämlich sehr, sehr ordentlich russlanddeutsch sozialisiert worden. Ja, und auch immer in die Gemeinde gegangen worden. Und ich habe sehr schnell gelernt, welche Christen alle falsch waren. Und als ich in der Uni war und Gott sagt mir, und ich habe mich Gott hingegeben, ja, und das habe ich auch ernst gemeint. Ich habe Gott gesagt, okay Gott, wenn ich schon mal in der Uni bin, darfst du mich ja auch benutzen. Und Gott hat gesagt, ja, dann geh zu den anderen Christen, geh zur SMD. So, ich werde dich doch nicht hier alleine benutzen und die alle nicht. So, und dann sage ich zu Gott, nee, da sind nur Landeskirche da drin. Das sind Leute aus der. Das sind irgendwelche Leute, die wollen nur kochen und ihr Spielchen spielen. Da sind irgendwelche verrückten Charismatiker drin, auf die habe ich auch keine Lust. Das habe ich damals alles zu Gott gesagt. Nö, will ich nicht. Ne? Und war ich mindestens ein Jahr lang ungehorsam. Ja. Und dann hat Gott das so geführt, dass ich einige von diesen Leuten, die angeblich alle falsch waren, kennengelernt habe. Dann habe ich gemerkt, oh, die sind ja gar nicht so wie ich dachte. So, ne? Und einige von denen, die kannten Gott viel besser als ich und die hatten ein viel heiligeres Leben als ich. Und dann merkte ich so, naja, vielleicht hast du sie ja verurteilt vorschnell. Vielleicht war ja gar nicht so. Ne? Ich habe dann Paul kennengelernt. Mit Paul haben wir dann unsere Gemeinde gegründet. Ja, waren auch vorher lange ungehorsam, aber bis wir endlich getraut haben. Ne? So, und dann passieren manchmal solche Sachen so. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich keinen Bock auf all die anderen Leute hatte, weil ich ja genau wusste, wie die alle waren. Ne? Und das ist auch das Thema, worüber ich heute hier predigen soll und auch möchte. Ja, nämlich über Richten, Verurteilen. Und um gleich die erste Frage jetzt vorwegzunehmen, ja, es ist ein Unterschied zwischen Richten, Verurteilen und Beurteilen oder die Wahrheit in Liebe sprechen. Ja, so. Ja, vielleicht sage ich auch, woran man das erkennen kann, vielleicht auch nicht, weiß ich noch nicht. So, aber ich möchte, ihr habt bestimmt jeder, der schon mal die Bergpredigt gelesen hat, der hat irgendwo über diese Verse gestolpert, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet und so weiter. Und da gibt es eine ganze Menge solcher Verse in der Bibel. Was bedeutet das denn? Ich habe früher so fast jeden Lobpreis gerichtet. Ja? Weil ich habe mir das immer angehört. Da sind Leute, die singen, ich liebe dich, Jesus, ich will dein ganzes Leben für dich geben. Ja, und im Alltag haben sie dann wahrscheinlich gesündigt, habe ich mir so gedacht. Einige haben es bestimmt auch gemacht. Dachte ich so, nee, niemals. Niemals kann der das mit ganzem Herzen singen. Ich will mein ganzes Leben für dich geben, Jesus. Glaube ich nicht. Ne? So, also, wenn ich das schon nicht schaffe, dann der bestimmt nicht. So, ne? Das war so der Gedanke, der dahinter steckte, den ich nicht so klar gesehen habe. Und dann habe ich gedacht so, nee. Also Gott, ich werde sowas erst sagen, wenn ich das wirklich ernst meine. Was heißt das denn schon? Ne? Vor allem, wenn man sein eigenes Herz nicht kennt. Aber ich hab die gerichtet. Ne? Ich kann mich auch gut erinnern, ich habe Hillsong gehört und da waren irgendwelche Texte mit diversen Superlativen. Da ich so, ne, niemals meinen die das ernst, Gott. So, ne? Und was war das Resultat in meinem Leben von diesen Urteilen? Das Resultat war, ich habe selber in meinem Leben Gott immer weniger gelobt. So, und es gibt vielleicht Leute, die dafür irgendwelche Begründungen finden, warum sie Gott in ihrem Leben nicht loben. Aber jeder, der mindestens die Bibel ein- oder zweimal durchgelesen hat, weiß, es gibt überhaupt keinen Grund, von der Bibel her Gott nicht zu loben. Ich meine, hallo, David sagt, die Walfische loben den Herrn. Irgendwo Psalm 100. Zwischen Psalm 140 und 150, irgendwo da steht das. Die Berge sollen den Herrn loben, die Hirschkuh soll den Herrn loben. Hallo? Ja? Als ob die Hirschkuh die richtige Theologie hat. Niemals hat eine Hirschkuh die richtige Theologie, die hat nämlich gar keine. So, David sagt, die soll gefälligst den Herrn loben. Ja, alles was Odem hat, soll den Herrn loben. So, okay, es gibt keine Ausrede, dass wir Gott nicht loben. Wir sind schuldig, auf jeden Fall. Egal welche Denomination, absolut egal. Ja, so das... Naja, ich dachte erst, nee, also man muss schon Gott richtig loben. Ne? So, aber das sehe ich so nicht in der Bibel. So, wenn sogar die Hirschkuh und der Berg und wenn alles, was Odem hat, alles, was Atem hat, Gott loben soll, da steht nicht alles, was die richtige Theologie hat, soll Gott loben. Okay, naja, aber bei mir ist das Lob Gottes immer weniger und weniger und weniger und weniger geworden in meinem Leben. Und meistens nimmt dann auch das Meckern immer mehr zu. Das kommt auch und so, aber irgendwann war ich in so einem Zustand als Christ, dass ich auf keinen Fall Gott loben wollte. Und ich habe, wenn ich irgendwo Christen gesehen habe, die das machen, saß ich da in der Reihe und denke so, ihr meint das garantiert nicht ernst, ihr habt überhaupt kein Recht, sowas zu singen, Jesus, ich liebe dich mit ganzem, ne. So saß ich dann da, ne? Ja, bis Gott mich überführt hat.
So, ob ich das erzähle, wie das, weiß ich nicht. Aber ja. In Römer 12, Vers 1 und 2, da steht das, was ich gerade erzählt habe, was ich selbst erlebt habe. Das steht da. So. Römer 2, Vers 1 und 2, genau. Ne? Ich lese das mal aus. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. So, also, falls ihr nicht gehört habt, was ich gerade gelesen habe, Paulus fängt damit an, wer richtet, hat keine Entschuldigung vor Gott. Autsch. Du bist nicht zu entschuldigen, oh Mensch. Wer immer du auch bist, ja, wenn du richtest. Ist total egal, wenn ihr richtet, wenn ich richte, stehe ich vor Gott ohne Entschuldigung da. Wenn ich Menschen verurteile, auf Menschen herabgucke, ja, und ich rede nicht über beurteilen oder in Wahrheit die Liebe sprechen, aber wenn ich so bin, wie ich zum Beispiel gerade erzählt habe, wie ich da so früher so war und alle Leute, die Gott gelobt haben, verurteilt habe, auf sie herabgeschaut habe oder sie so in meinem Verstand, ihr seid alle falsch abgestempelt habe, ich bin ohne Entschuldigung vor Gott. Das ist schon mal doof, wenn man vor Gott ohne Entschuldigung ist. Ne? So, das heißt, du hast keine Ausrede. Ja? Du hast ein Problem. Selbst mit dem Gott des Neuen Testamentes anscheinend. Ja. Und dann geht's weiter. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ich habe den Lobpreis, das Loben der anderen gerichtet, verurteilt. Auf einmal hört in meinem Leben der Lobpreis auf und nimmt immer mehr ab. Und irgendwann habe ich Gott gar nicht mehr gelobt. Ja, das war das Urteil über meinem Leben. Und die Bibel hat so ein paar Sachen zu sagen. Wenn wir Gott loben, kommen eine ganze Menge cooler Dinge. Und wenn wir Gott nicht loben, passieren eine ganze Menge doofer Dinge. Ja, gibt's eine Menge Verse. Ich überlasse sie euch, könnt ihr euch selber raussuchen. Oder auf Erweckt.de gibt's bestimmte Predigt dazu oder irgendwo anders so. Das ist jetzt kein Geheimnis. So, ne? Vielleicht, ja. Und diese ganzen Dinge kamen auch in mein Leben. So, das ist das Gericht Gottes. Wir wissen, ja, worin du richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der richtest, tust dasselbe. So, irgendwann war mein Leben so, dass ich auch nicht mehr sagen konnte, Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ja. Ich war nicht besser. Es hat dahin geführt, dass ich nicht besser war als die Leute, über die ich gerichtet habe. Und das ist so ein Prinzip, ja. Das wird immer passieren. Und manchmal sind wir ja ganz schlau. Ne? So, wir sehen zum Beispiel irgendein anderer Christ oder irgendein anderer Mensch, muss gar kein Christ sein, irgendein anderer Mensch hat Probleme mit einer Sünde, die wir längst überwunden haben. Und dann denken wir, boah, wie kann der nur? Weiß der denn nicht, dass in der Bibel nicht steht? So, ne? Wir können sogar Leute dafür richten, dass sie Gott nicht loben. Sogar das geht. Ist genauso schlecht, ja. Wenn ich Gott lobe und ich richte alle Leute, die Gott nicht loben, ja, das ist auch genauso schlecht. Oder nehmen wir mal das Beispiel, irgendein anderer Christ hat Probleme mit Pornografie, wird nicht frei davon und fällt immer wieder und ich denke, boah, wie kann der nur, boah, so, ne, weiß der nicht und so, wie man davon frei wird, so, vor allem wenn der bei uns in der Gemeinde ist, so, das ist jetzt eigentlich nicht so, dass, ne. Und was wird dann passieren? Ich denke dann, naja, ich tue das ja nicht. Aber da gibt es ein kleines Problem. Ja. Denn wenn ich einen anderen verurteile für das, was er nicht hinkriegt oder für sein Versagen oder für das, was er meiner Meinung nach falsch macht, sehr oft sind dahinter so ein paar Sachen verborgen. Wenn ich zum Beispiel, wir nehmen mal ein ganz, ganz praktisches Beispiel. Nehmen wir mal an, wir sagen, ich will nie so werden wie mein Vater. Vielleicht
gefallen uns bestimmte Dinge nicht bei unseren Eltern und wir sagen, ich will nie so werden wie mein Vater, ich will nie so werden wie meine Mutter. Und wir sprechen sowas aus. Das ist richten, das ist verurteilen. Ja? Wir gucken auf sie herab. Und wir sagen Gott im Grunde, okay Gott, so, ich kann viel besser, ich bin in der Lage, viel besser zu sein als der. Wenn ich mal groß bin, ich werde ein richtig guter Vater sein. Ich werde viel besser sein als diese Person. Ja. Wir sagen Gott im Grunde, okay Gott, aus meiner eigenen Kraft kann ich das locker schaffen. Aha, wirklich? Ja, kannst du? Gott sagt in der Bibel, ohne die Gnade Gottes schaffst du gar nichts. Ja, ohne die Gnade Gottes bist du der dreckigste und größte Sünder überhaupt. Paulus sagt Römer 7, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes ist. Und das sagt er als Christ. Gar nichts Gutes. Jeremia 17, Vers 9, das Herz des Menschen ist trügerisch und bösartig. Wer kann es ergründen? Gott allein ist, der die Herzen der Menschen erkennt. So, unser Gott sagt, unser Herz ist dreckig und böse. Ja. Paulus wusste das auch, 1. Korinther 4, da sagt er, denn ich bin mir keiner Sünde bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Nur dadurch, dass ich jetzt gerade nicht weiß, keine Sünde mir bewusst ist, da bin ich nicht gerechtfertigt, sagt Paulus. Das sagt noch lange nichts aus, denn es kann sein, ja, dass in meinem Herzen eine ganze Menge Dreck ist. Wir lesen das mal. 1. Korinther 4. Ab Vers 3. Mir ist es aber das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Das heißt auf Deutsch, das ist mir sowas von egal, was ihr über mich denkt oder was für ein Urteil ihr über mich habt, liebe Korinther. Und es ist mir auch sowas von egal, was irgendwelche anderen Menschen von mir denken. Oh, Paulus, du bist aber stolz, ne? So, nein, ist er nicht. Er sagt weiter, ich beurteile mich auch selbst nicht. Ich vertraue nicht auf mein eigenes Urteil. Denn ich bin mir selbst nichts bewusst. Vers 4. Ich bin mir gerade keiner Sünde bewusst. Mein Gewissen ist rein. Aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Das heißt noch gar nichts, dass mir gerade nichts einfällt. Sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern verborgen ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird einem jeden das Lob von Gott zuteil werden. Ja. So Paulus sagt, ich vertraue noch nicht mal meinem eigenen Urteil. Es kann sein, dass in mir eine ganze Menge Dreck ist, von der ich gar nichts weiß. David sagt übrigens dasselbe, Psalm 139, letzten zwei Verse. Ja. Prüfe mich Gott und erkenne, wie ich es meine, sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin. Dreimal dürft ihr raten, warum David gelernt hat, so zu beten. David war jetzt nicht gerade so der größte Heide, ne? Damals. Der war eigentlich der Mann Gottes unter dem ganzen Volk. Er war der Prophet und der König, den Gott eingesetzt hatte. Und dieser Mann Gottes bringt einen um mit seiner Frau zu schlafen. So, den hätte ich garantiert gerichtet. Also, ne, was würdet ihr machen, wenn ein Prediger sowas machen würde? Mal ehrlich, so, ne? Würden wir ihm vergeben oder würden wir Internetseiten gegen ihn anfangen und alle Leute warnen vor diesem Typen? So, ja. Naja, und David war mindestens 9 Monate in totaler Verführung und hat geglaubt, alles ist okay. Ja, und man kann sogar genau ausrechnen, wie lange das war, aber irgendwann kommt der Prophet Nathan zu ihm und das Kind war schon geboren. Also es muss ein bisschen länger als 9 Monate gewesen sein. Und David dachte, alles ist okay und er kann weiter als König ganz normal Recht sprechen. Und der Prophet Nathan erzählt ihm deine Geschichte, eine ausgedachte Geschichte. Und David denkt, naja, ich muss hier Kraft meines Amtes als König, der König war immer auch der Richter, ich muss hier das Recht sprechen, ich muss hier für Ordnung sorgen und spricht ein Urteil. Und Nathan sagt, du bist der Mann, über den du gerade das Urteil gesprochen hast. Und in dem Moment auf einmal wird David klar, so ups. Und David bittet um Vergebung und Nathan sagt, ja, deine Sünde ist dir vergeben. Aber David, der war ein Mann Gottes und es reichte ihm nicht, dass seine Sünde ihm vergeben war. David schreibt diesen Psalm 51 und dann steht da in unseren Bibeln immer, das ist ein Bußpsalm. Aber das stimmt gar nicht so sehr, das ist gar nicht ein Bußpsalm, weil David bittet da nicht um Buße in dem Psalm, sondern er bittet um Reinigung in dem Psalm. Er bittet da nicht um Buße, weil Nathan hatte ihm schon vergeben. Er hatte die Vergebung schon zugesprochen bekommen vom Propheten. Aber das reichte ihm nicht. David dichtet dieses Lied, bringt es seinem Chorleiter bei, er soll es dem ganzen Volk vorsingen. Also könnt ihr sicher sein, alle, die irgendwie zum Gottesdienst kamen, wussten über die Sünde ihres Leiters Bescheid. Ja, man singt ein Lobpreislied über die Sünden des Pastors. Cool, oder? Das müssten wir auch mal einführen. Ja, die Pastoren müssen das wollen. So, David war es anscheinend tatsächlich egal, was irgendein menschliches Gericht über ihn dachte. Ja, anscheinend. So, und in diesem Psalm 51, da bittet er, dass Gott ihn reinigt, ihm ein neues Herz gibt. Ja. Und David stellt da so Gott so ein paar Fragen. Gott, wie kann das sein, dass ich als Mann Gottes, als Christ, zu so einer Sünde fähig bin? Hätte ich nie gedacht. Ne? Haben wir auch wahrscheinlich nicht gedacht, nachdem wir das erste Mal gesündigt haben nach unserer Bekehrung. So, wie kann das sein, Gott? Ne? Und die Wahrheit ist, naja, David, du kennst dein Herz nicht. Du weißt gar nicht, wozu du alles fähig bist. Und da sagt Gott genauso zu mir und zu euch, ihr wisst gar nicht, wozu ihr alles fähig seid. Oh doch, Gott, wir kennen unser Herz. Wir kennen unser Herz. Okay, wenn du dein Herz kennst, wieso fragst du dich dann, boah, wie konnte ich als Christ nur das machen? Wie konnte ich nur so doof sein, das machen? Hat sich ja noch keiner gefragt hier. Wie konnte ich nur diese Sünde machen, Gott? Oh, ich will doch dir gefallen. Wie konnte ich das nur machen? Naja, die Antwort ist, weil du dich für viel besser gehalten hast, als du eigentlich bist. Weil du keine Ahnung hast, was alles in deinem Herzen wirklich ist. Und weil du noch eine Menge Reinigung brauchst und Veränderung brauchst. Hat Gott dir deine Sünden vergeben? Ja, hat er. Ja, darum geht es nicht. Es geht um eine Veränderung, die jetzt so tatsächlich sichtbar ist für alle Menschen. Ja, und das hat David dann so ein bisschen, ich glaube, diese Episode hat David so ein bisschen gezeigt, okay, ich beurteile mich lieber selber nicht. Und ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer jetzt, andere Leute zu verurteilen. Ein bisschen später wurde David, hat sein eigener Sohn Absalom eine Revolte angezettelt. Und David wurde musste aus seinem Königspalast fliehen. Und dann kommt so ein Typ, so ein Vollhorst, oder ich weiß nicht, ne, ich habe keine Worte für diesen Typen, Shimi oder so heißt er in der Bibel, und er bewirft David mit Dreck und Steinen und verflucht ihn. Und David hatte ein paar coole Leute als Leibwache, und sein oberster Leibwächter sagt, soll ich ihm den Kopf abschlagen? So, wäre ein leichtes für ihn gewesen. Ne? Und ich hätte gesagt, ja, auf jeden Fall. Weil ich bin nicht David und ich kenne mich mittlerweile gut genug, dass ich weiß, ich würde es wahrscheinlich wirklich machen. Aber David sagt, nein, es könnte ja sein, dass Gott ihm sagt, dass er das machen soll. So, ne? David sagt, lass ihn. So, später war sich David klar, okay, das war nicht von Gott, ja. Aber in dem Moment, wo David aus seinem Palast fliehen muss und wo ihm all diese Sachen passieren, kommt er so ein bisschen ins Grübeln. Und David ist nicht so, okay Gott, ich bin richtig und Absalom ist falsch und die haben alle eine Waffel und so, lass uns die alle platt machen. Nein, David wusste so, okay, ich bin König, weil Gott mich eingesetzt hat. Und Saul ist nicht mehr König, weil Gott ihn verworfen hat. Und David hatte keinen Finger dafür getan, er hatte mehrmals die Möglichkeit, Saul zu killen. David war ja als König eingesalbt. Er war sozusagen als nächster folgender König fest bestimmt. Er wusste das. Und so halb Israel wusste das auch. Und Saul wusste das. Deswegen wollte Saul ihn ja killen. Und David mehrmals die Möglichkeit gegeben, Saul umzubringen. Und David sagt so, nee, Gott setzt Könige ein und Gott setzt sie ab. Ja, genauso setzt Gott Leiter ein und Leiter ab und so weiter. Das ist bis heute nicht verändert. Und Gott setzt Regierungen ein und setzt Regierungen ab. Ja, da muss man sich nicht drüber meckern. Wenn die Regierung nicht passt, muss man sich so ein bisschen anders denken. So, Gott, warum, ne, was haben wir gemacht, dass wir diese Regierung verdient haben? Das ist vielleicht eher so die Denkweise, ne? Anstatt einfach so zu meckern. Und dann, David wusste so, okay, nee, Gott setzt Könige ab. Und als David dann auf einmal in dieser Lage ist, dass er da abhauen muss, hat David sich gefragt, okay Gott, setzt du mich jetzt ab? Ist das so? Sagst du, ist das dein Urteil, was du hier sprichst? David war sich gar nicht so sicher, ich bin richtig, du bist falsch. Ja? David hat gelernt und David ist ein bisschen langsam geworden. Er war nicht mehr so schnell, damit ein Urteil zu fällen. Ja? Weil David hat das schon einmal erlebt, dass er dachte, alles ist super und es war nicht alles super. Ja? So durch solche, das ist doch der Grund, warum Gott uns fallen lässt. Das ist auch der Grund, warum manchmal Gott große Männer Gottes oder Prediger oder so fallen lässt. Ja? Manchmal hat Gott keinen anderen Weg, als uns klarzumachen, was wirklich in unserem Herzen ist. Okay, David hat seine Lektion gelernt und David sagt, okay, nee, Joab, ich glaube Joab hieß die Leibwache oder so, hau ihm nicht den Kopf ab. Es kann sein, dass Gott das alles so will. Ne? Nachher stellt sich raus, nein, es war tatsächlich Rebellion, es war nicht Gott. Ne? Okay, aber das wusste er in dem Moment nicht und David war sehr vorsichtig geworden. Und es dauert ein bisschen, bis Gott uns auch so vorsichtig macht. Ne? Vor allem, wenn man dann ganz viele Bücher liest und ganz schlau denkt, man ist ganz schlau, so wie ich früher, und ganz genau weiß, welche Christen alle richtig und welche falsch sind. Ja. Ne? Dann sind wir fast auf Kollisionskurs mit Versagen und Fallen und Sünde. Genauso war das bei mir auch. Als ich wiedergeboren wurde, als ich Jesus das allererste Mal begegnet bin, da hat Gott mich von fast allen Sachen sofort frei gemacht. Von allen möglichen. Ich war jahrelang frei, komplett von Pornografie, von Unreinheit, all dieses Zeug war weg. Einfach so. Ne? Das war cool. So, und dann kam das Stück für Stück auf einmal wieder. Und ich habe versucht, natürlich schlau wie ich bin, genauso frei zu werden, wie ich vorher frei geworden bin, aber das hat nicht funktioniert. Und ich habe mich gefragt, Gott, wieso? Ne? Wieso hänge ich mitten in diesem Dreck drin? Ne? Wieso mache ich diese Sachen alle? Und ich werde nicht frei. Und ich wusste, ich war wirklich frei. So, man weiß, wenn man frei ist, weiß man, dass man frei ist. So, ne? Wenn man in einer Sache immer wieder fällt und immer wieder, dann wird es irgendwann schwer, für jedes Mal fallen, irgendeine theologische Ausrede zu haben. Ja? So, dann muss man irgendwann anerkennen. Paulus sagt, denn wovon man überwunden ist, dessen Sklave ist man. So, bam. Sklave ist nicht frei. Ja? Okay, und dann habe ich Gott gefragt, Gott, warum? So, was ist los? Ich konnte nicht leugnen, dass es wirklich Freiheit gibt, aber ich hatte sie definitiv verloren. So, und der Punkt, ich bin versucht, das alles zu erzählen, aber ich halte mich zurück. Der Punkt, wo ich frei geworden bin, von all dem Zeug, was wiedergekommen ist, war der Punkt, wo Gott mich vom Richten und Verurteilen geheilt hat. Ja. Und bei mir war das ein ziemlich einschneidender Moment. Das hat nur anderthalb Stunden gedauert und dann war ich davon frei. Aber das ist nicht bei jedem so. Bei manchen ist es auch ein längerer Kampf. Ja. Aber das ist auch egal, wie es ist. Ja. Aber wenn ich es euch heute irgendwie schaffe, klarzumachen, wie schlimm das wirklich ist, dann ist das schon mal ein Anfang. Ja. Weil wenn wir nicht wissen, dass es wirklich schlimm ist in Gottes Augen, dann werden wir auch nie uns diesem Kampf stellen. Oder wenn wir nie anfangen, dagegen zu kämpfen, dann wird in uns vielleicht noch gar nicht mal dieses Verlangen aufkommen, dass ich davon frei werden möchte. Okay. In Römer 2, Vers 2 haben wir gelesen, wenn ich richte, dann ziehe ich das Gericht Gottes auf mich. Ja? Und Gott, ich habe eine ganze Menge, als ich zu Gott gekommen bin, das war witzig, ich habe mich Zimmer eingesperrt. Ich habe gemerkt, so, das hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe gemerkt, ich habe mit 13 Jahren mal so ein magisches Zaubergebet gesprochen und dann haben alle Leute mir in meiner Gemeinde gesagt, du bist jetzt ein Christ. Und ich dachte auch, ich wäre ein Christ, weil alle gesagt haben, ich bin jetzt ein Christ. Dummerweise hat sich bei mir nichts verändert und der Heilige Geist hat meinem Geist auch nicht bezeugt, dass ich Gottes Kind bin und ich hatte auch nicht so irgendwie wirklich die Gewissheit, dass mir alle meine Sünden vergeben sind. Ich habe sogar noch viel mehr Sünden. Ich fing dann erst richtig an mit den ganzen Sünden, ja, weil ich habe mich mit 13 Jahren so das Übergabegebet gesprochen und dann war ich schwer beschäftigt mit Pubertieren danach, ne? Und ganz ehrlich, ohne den Heiligen Geist habt ihr keine Chance in der Pubertät. Tut mir leid, das sage ich als Lehrer mal so. Ja. Und dann ging es erst richtig los. Und irgendwann merkte ich so, okay, andere Leute behaupten, Gott redet zu ihnen und so. Ich kann das nie, ich kann die Bibel lesen und die mit meinen Deutschfähigkeiten irgendwie analysieren, was da steht. Ne? Ich kann lesen, du sollst nicht stehlen. Und dann kann ich so, ah, okay, Gott hat gerade zu mir geredet, ich soll nicht stehlen. Wow. So, und dann stehle ich wieder. Er hat mich ja sehr frei gemacht, ne, das Wort Gottes. So, und ich wusste irgendwie schon so, okay, das kann es ja nicht sein, wenn Leute sagen, Gott redet zu ihnen, das so, ne? Das war mir irgendwie schon klar. So, das war wohl nicht das Reden Gottes, ne? Und ich wusste mittlerweile auch, dass Gott heute noch redet, ne? Da gibt's ein paar Verse, zum Beispiel im Hebräerbrief wird Gott der immer redende Gott genannt, ja? So eine ganze Menge Verse, und ich wusste auch, wenn ich tatsächlich so bekloppt bin und glaube, dass Gott die ganze Welt in 6 Tagen geschaffen hat, naja, dann sollte es wohl nicht so schwer sein für Gott, irgendwie mit mir zu kommunizieren. Ne? Muss er wohl auch irgendwie hinkriegen, wenn er wirklich allmächtig ist. Okay, aber ich habe mir auch gleichzeitig so eingestehen müssen, es gab nie irgendwo einen Moment in meinem Leben, wo Gott wirklich zu mir gesprochen hat. Und ich habe mich damals eingeschlossen in meinem Zimmer. Und Gott gesagt, wenn du nicht zu mir redest, dann gibt's dich wahrscheinlich nicht. So, das ist eine dumme Methode. Mach das nicht nach. So, ne? Gott hat aber zum Glück nicht auf die Methode geschaut, sondern auf mein Herz. Und an dem Abend fing Gott an, mich richtig von meinen Sünden zu überführen. Und Jesus war da im Zimmer, beziehungsweise der Heilige Geist. Jesus ist gerade zur Rechten des Vaters. Aber das wusste ich damals nicht. Und ab dem Moment hatte ich die Gewissheit, dass meine Sünden mir vergeben sind. Ja, und der Heilige Geist hat meinem Geist bezeugt, dass ich Gottes Kind bin. Das ist übrigens, die einzige Person, die euch sagen kann, dass ihr ein Christ seid. Ne? Das ist immer lustig, wenn ich den Leuten sage, so, ach, du bist doch gar kein Christ. Wie wagst du sowas zu behaupten? So, naja, wie wage ich das zu behaupten, dass du einer bist? Ich kann doch nicht in dein Herz gucken. Ich meine, okay, wenn ich dich länger als 2-3 Jahre kenne, dann könnte ich es von deiner Frucht her schließen, ja. Frucht braucht dabei mal ein bisschen. Ne? Ich meine, wenn ich den Apfelbaum pflanze, ist nicht in 2 Monaten die Frucht da. So, genauso ist das, wenn jemand von behauptet, er ist ein Christ geworden, dann muss man gucken, was ist die Frucht? Okay, aber die sehe ich erst ein bisschen später. Ja? So, wenn ich sage, wenn dein Pastor dir sagt, du bist ein Christ, da kannst du dir leider nichts von kaufen. Entschuldigung, wenn du das bisher gedacht hast. Weil wenn du irgendwann vor Jesus stehst und dann sagst, ja, aber mein Pastor hat gesagt, ich bin ein Christ. aber mein Geist hat das nicht gesagt. So, ja, sorry. Und wenn dein Pastor sagt, du bist kein Christ, aber der Heilige Geist gibt dir das Zeugnis, dass du ein Christ bist, das ist besser. Ja? Oder wenn ich sage, du bist kein Christ, aber der Heilige Geist sagt dir, du bist einer, so dann kann ich hier labern, was ich möchte. Das wird dich nicht groß beeinflussen. Ja. Okay, versteht das, ja? Wir können nicht auf, wer auf Menschen vertraut ist, verflucht, sagt die Bibel. Ja, wer auf Fleisch vertraut ist, verflucht. So, wenn ich auf die Meinung von Fleisch von einem Menschen höre, davon kann ich mir nichts kaufen. Okay, tut mir leid, ja, Leute, ich habe diese Verse nicht in die Bibel geschrieben, seid bitte sauer auf Gott, wenn die euch nicht passen, nicht auf mich, ich sage nur, was da drin steht. Okay, ja, danke. So, ich mag euch alle. Okay, zurück zum Thema. Ja, ich bin Christ geworden. Und ich bin Christ geworden, ich habe die Bibel gelesen und Gott fing an zu mir zu sprechen, mich von meinen Sünden zu überführen. Und für mich war ab sofort klar, okay, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich war damals Jugendleiter in einer anderen Gemeinde und habe alle Leute verdammt, die nicht mindestens eine halbe Stunde die Bibel gelesen haben am Tag und die nicht mindestens morgens die Bibel gelesen haben und die nicht mindestens, und später wurde ich noch ein bisschen schlimmer, da habe ich auch immer noch einen Tag in der Woche gefastet. Das habe ich mir wieder abgewöhnt. Jesus ist immer noch da. Für all die Supergeistlichen unter euch. Ich war ziemlich schlimm. So. Ich habe von allen Leuten, weil das bei mir funktioniert hat, habe ich von allen anderen Leuten erwartet, ihr müsst das genauso machen. Und es war völlig klar, jeder, der nicht mindestens eine halbe Stunde am Tag die Bibel liest, ist ein totaler Heuchler. So, war für mich damals ganz klar. Das war total dumm. Ja, ich habe gerade frisch wiedergeboren, sofort fange ich an, alle Leute zu richten. Ich bin so richtig dem Teufel in die Falle gelaufen. Und ich weiß noch, wie das war, als Jesus kam. An dem Abend, wo ich wiedergeboren wurde. Das war ziemlich cool. Die Gegenwart, das war das erste Mal, wo ich wirklich die Gegenwart Jesu gespürt habe. Ich meine, okay, auf einigen Evangelisationen, da kam die Gegenwart Jesu auch. Aber da habe ich mich am Stuhl festgehalten und mich gewundert, warum mag ich das nicht, obwohl ich doch schon seit ich 13 bin eigentlich als Christ gelte. So, ja, weil ich meine Sünden nicht bekennen will, dann mögen wir die Gegenwart Jesu nicht und dann laufen wir in den nächsten Busch wie Adam. Okay, ja, dann haben wir Angst vor Adam hatte vorher nicht Angst vor Gott. Ja, aber nachdem er gesündigt hat, hat er Angst vor Gott. Ganz ehrlich, so einfach ist das. Ja. Dann laufen wir von Gott weg. Okay. Aber jetzt war, das war voll schön für mich. Die Gegenwart Jesu war das Schönste. Und ich meine die, nicht die Allgegenwart Jesu, sondern die Nähe Jesu, die spürbare Gegenwart Jesu. Ja. Und am nächsten Tag, ich weiß noch, ich bin morgens aufgestanden und ich habe gerne die Bibel gelesen. Das war richtig cool. Ja. Und dann habe ich angefangen, alle Leute zu richten, die das nicht so machen. Ja, und so nach 2 Wochen war von der Gegenwart Jesu und von der Nähe Jesu nichts mehr da. Gar nichts mehr. Und dann dachte ich, ja, man muss noch mehr Bibel lesen wahrscheinlich. Ne? Da habe ich noch mehr die Bibel gelesen. Und dann habe ich gedacht, ich muss noch fasten. Es hat alles nicht die Gegenwart Jesu gebracht. Und heute weiß ich, was die Gegenwart Jesu verjagt hat aus meinem Leben. Nämlich, dass ich alle gerichtet habe, die das nicht so gemacht haben. Ja? Worin ich den anderen richte, verurteile ich mich selbst. Ne? Da sage ich Gott, Gott bitte, ich brauche deine Kraft gar nicht, ich kann das alles ohne deine Gnade, ich bin viel cooler. Sagt Gott, okay, wenn du das sagst, dann muss ich dir leider meine Gnade entziehen. Warum? Weil das ist purer Stolz, der aus mir da rauskommt. Und Gott ist ziemlich klar, was Stolz betrifft. Er sagt, dem Stolzen widerstehe ich. Wer kriegt Gnade bei Gott? Der Demütige. Okay. Solange ich demütig bleibe, kriege ich Gnade. Aber ab dem Moment, wo ich sage, wie kann der nur das machen? Okay, ich habe gerade meinen Stolz sichtbar gemacht. Für wahrscheinlich nicht mit meinem Mund, aber durch meine Gedanken für die ganze unsichtbare Welt. Und Gott sagt, okay, ich zeige dir mal, wie toll du ohne meine Gnade bist. Und rums ist man wieder in all den Sünden drin, von denen Gott einen freigemacht hat. Ja. Und dann fängt man sich an, klar, und dann ist man natürlich mehr von diesem, mehr von jenem, mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr sonst irgendwelche sonstigen geistlichen Turnübungen. So, aber das ist, ihr könnt beten, so viel ihr wollt, wenn ihr stolz seid, Leute, wirklich. Gott widersteht euch. Und das ist auch so ein Vers, den nicht ich in die Bibel geschrieben habe, ja, und der auch jetzt nicht wirklich irgendwie viel Interpretationsmöglichkeiten übrig lässt. Er steht sogar nicht nur einmal im Neuen Testament, er steht mindestens 3-mal im Neuen Testament. Zumindest explizit, ne? Wenn man dann die ganzen Geschichten nimmt mit Menschen und so, können wir gleich noch eine uns angucken, dann werden wir sehen, steht auf jeder Seite in der Bibel. So, ne? Im Petrusbrief, da steht zum Beispiel, wenn Ehemänner ihre Ehefrauen nicht ehren, dann wird Gott die Gebete nicht erhören von den Ehemännern. So ist, dann ist es egal, wie viel du fastest, wie viel du betest, ja? Gott wird dein Gebet nicht erhören. Ne? Und deswegen ist das, was ich, deswegen glaube ich, dass, oder glaube, hab ich und Paul glauben das, dass das so wichtig für die Jugendlichen ist, weil das kann euch so viel Leid ersparen. Ja, wirklich. Und wenn ich das mit 21 oder so, glaube mit 21, ja, aber da mit 16, da war ich noch, hatte ich keinen Bock auf Jesus, aber so mit 19, 20 finde ich einen Bock auf Jesus zu haben, 21 auf jeden Fall, keine Ahnung. Daten habe ich es nicht so. Aber wenn ich das damals gewusst hätte, ne, ich hätte nicht diesen Absturz haben müssen. Und ich hätte nicht all meine Sünden wieder einladen müssen. Ja, wenn ich das damals gewusst hätte. Und ich, auch später schon, ich wäre nicht an einen Ort gekommen, wo ich in meinem geistlichen Leben mit Jesus gar nicht mehr Gott lobe. So, ja, das ist heute, das ist unvorstellbar für mich. Ja, aber das war, irgendwann war das die Normalität so in meinem Leben. So, das geht nicht. Ne? Und hätte ich diese Wahrheit über das Richten, das Verurteilen, hätte ich das gewusst, dann vielleicht wäre es nicht dazu gekommen. Ja? So, und ganz oft ist so unsere natürliche Reaktion mehr von diesem, mehr von jenem. Ne? Oh, du musst mehr Bibel lesen, du musst mehr beten. So. Aber das hilft in diesem Fall nicht. Weil es gibt eigentlich, in Gottes Augen gibt es nichts Schlimmeres als Stolz. Und von dem Stolz wissen wir nichts, dass wir den in uns haben. Aber Wir können es erkennen, dass wir immer noch sowas in uns haben oder dass wir aus dieser alten Natur heraus leben. Wenn wir zum Beispiel richten oder wenn wir ein bisschen auf unsere Gedanken gucken und dann merken, boah, unsere Gedanken sind so, gucken auf andere Leute herab. In Matthäus 9, Vers 13, da sagt Jesus zu den Pharisäern, die Pharisäer, diese, ne, das waren damals so die geistlichen Leiter, die kamen zu Jesus, ja, guck mal, deine Jünger, die waschen sich nicht die Hände. Guck mal, deine Jünger, die pflücken am Sabbat da die Ehren aus dem Feld. Die machen wieder was, was falsch ist. Ne? Das waren so die, das war die religiöse Polizei. Ne? Gibt es heute auch noch manchmal. Die kommen dann und sagen immer, wenn irgendwas falsch ist, sind immer die Ersten. Ja, Jesus, guck mal, deine Jünger, die raufen Ehren aus am Sabbat. Und dann stellt Jesus ihnen so zwei Fragen. Ja, David war noch viel schlimmer, der hat vom Schaubrot gegessen, ne, sagt Jesus. Jesus macht immer das Gleiche, wenn ihr diese Geschichten mal durchstudiert, dann stellt Jesus denen so ein paar Fragen, die ihre theologische Muster so ein bisschen sprengen. So, David hat etwas gemacht, wofür eigentlich sofort auf der Stelle ihn der Blitz hätte treffen müssen. Hat aber nicht. Ja? Warum denn? So, ja. Dann stellt Jesus denen so ein paar Fragen, die ihre theologische Schublade sprengen. Ne? Und dann sagt Jesus in Matthäus 9, Vers 13, wenn ihr doch, liebe Leute, wenn ihr doch diese eine Sache verstehen würdet, ich habe Gefallen oder ich verlange Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ich verlange Barmherzigkeit und nicht Opfer. So, Barmherzigkeit ist ein weiches Herz, ja, was vergeben möchte. Und nicht ein Herz, was ständig Fehler sucht und ein Herz, was nur darauf wartet, oh, da hat er was falsch gemacht und jetzt erzähle ich das allen rum und alle müssen wissen, was für ein schlimmer Typ der ist. Ja. Schlag mal bitte Lukas 6. In unserer Gemeinde haben wir auch so eine Regel, dass der Prediger so lange predigen darf, wie er will und die Leute können abhauen, wann sie wollen. Also ich bin euch nicht böse, wenn ihr gehen müsst oder so, aber tut mir leid, ich werde nicht auf euer Gesicht gucken, wenn euch die Predigt zu lange ist. Ja? Fühlt euch völlig frei zu gehen, ich richte euch nicht. Das habe ich gelernt. Ja? So, aber wir machen auch so lange Lobpreis, wie wir glauben, dass Gott uns das sagt und nicht, wie wir glauben, dass für uns Menschen angenehm ist. So, das ist so, ne? Aber ihr fühlt euch völlig frei, wenn ihr schlafen gehen müsst oder so, oder wenn ihr irgendwelche andere Verpflichtungen habt, oder wenn ihr es einfach schrecklich langweilig findet, was ich hier sage, dann ist es wahrscheinlich eh nicht für euch. Ihr dürft gehen, wirklich. Ne? Lukas 6, ja. Da, Lukas 6, Vers 6. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte, und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die schriftgelehrten Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage zu finden. So, was glaubt ihr, wie viel Mitleid hatten diese Typen mit dem Mensch, der die verdorrte Hand hatte? Vor allem, nachdem Jesus jetzt schon eine ganze Weile durch Israel getingelt ist und alle möglichen Leute geholfen hat. Und es hat sich mittlerweile herumgesprochen, okay, wenn Jesus auftaucht, könnte was passieren. Und passiert auch eigentlich immer was, außer in seiner Heimatstadt. Ja? Es hat sich herumgesprochen. Und es war so abzusehen, okay, da kommt ein Krüppel und Jesus, wahrscheinlich wird er ihn heilen. Und sie wussten, dass das passiert und dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch war. Das wussten sie, weil es steht ja, sie lauerten ihm auf. Ja? Und das ist so, das beschreibt sehr gut so ein richtendes, hartes Herz. So, man wartet nur noch drauf oder man war, ja, wird er das falsch machen? So, ja? Das ist so, ich würde sagen, das ist so das Endstadium dieser Krankheit richten, verurteilen. Das ist das Endstadium, ja. Wenn wir schon so weit sind, dass wir bei anderen nur noch darauf lauern, dass andere Menschen einen Fehler machen, okay, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja? Wenn wir diesen Vers aus Matthäus oder Markus lesen, Markus 3, Vers 5, diese Geschichte steht einmal in Markus, einmal in Matthäus, einmal in Lukas. Ja? In Markus 3, Vers 5, gleiche Geschichte, da steht, und Jesus sah sie zornig an. Ja, ich habe euch vorher gesagt, so, wenn wir stolz sind, widersteht Gott uns. Ja, das hier ist Stolz pur. Und das bringt das reizt Jesus zum Zorn, ohne Witz. Ja, falls ihr das nicht glaubt, dass Jesus zornig sein kann oder so, könnt ihr Markus 3, Vers 5 aus eurer Bibel rausschmeißen oder so. Ja, aber das steht da.
Ja, Jesus war zornig auf sie, er blickte sie voller Zorn an. So, wenn wir voller Stolz sind, wenn wir auf andere Menschen herabgucken, wenn wir andere Menschen verurteilen, wenn wir unbarmherzig sind, dann reizen wir Gott zum Zorn. Und das haben wir auch schon in Römer 2 gelesen. Ja? Denn worin, wenn ich den anderen richte, bringe ich das Gericht Gottes auf mich. Nicht so cool. Ja. Okay, diese Menschen hatten überhaupt kein Barmherzigkeit. Ob der Typ geheilt wird oder nicht, dass der Typ jetzt die ganze Zeit gelitten hat oder nicht, das war ihnen sowas von egal. Ja? Das Einzige, was für sie gezählt hat, war, finden wir was gegen diesen Typen. Ja, wir hassen ihn, wir haben ein Problem mit ihm. So. Und ganz ehrlich, voll viele Christen sind genauso heute. Ich war genauso. Ja? Das ist sicher. Also ich weiß, ich war genauso. Gott hat mich freigemacht. Und weil ich davon freigeworden bin, rieche ich das auf 100 Meter gegen den Wind, wenn irgendein Christ sowas hat. Ja. Und das ist ziemlich traurig. Vers 8, er aber kannte ihre Gedanken. Ja. Die Kritik, die äußert sich immer in Gedanken. Das ist immer das Erste. Uns kommen dann so Gedanken. Boah, das ist aber nicht richtig, was der macht. Boah, wieso macht er das so? Ne? Und selbst manchmal, wenn jemand was macht, wovon wir wissen, dass es eigentlich schon in der Bibel steht, haben wir trotzdem, bei mir war das ja so mit den Wiederholungen beim Lobpreis, ich hatte trotzdem ein Problem damit. Ne? Und das zeigt ganz genau, wo das Problem ist, nämlich hier im Herzen. Ja? Und Jesus sagt, das Herz können wir nicht erkennen, aber aus dem Herzen kommen hervor Gedanken. So, und manchmal können wir aus den Gedanken, die wir dann so, die uns durch den Kopf geistern, so ein paar Rückschlüsse auf unser Herz ziehen. Ne? Wenn wir irgendwo sitzen, wir hören eine Predigt und der Prediger sagt tatsächlich genau das, was da in der Bibel steht, aber wir ärgern uns darüber, dann haben wir ein Problem im Herzen. Ja? Selbst, ne? Vor allem, wenn wir uns den Ärger noch nicht mal irgendwie erklären können. So. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu den Menschen, die vor dort Hand auf, steh auf und stell dich in die Mitte, dann stand er auf und stellt sich, warum ist Jesus so? Jesus könnte ihn doch auch heimlich heilen. Er könnte sagen, geh mal nach Hause und bis du zu Hause ankommst, wird deine Hand geheilt sein. Und die kriegen das alle nicht mit. Nö. Nee. Wenn es um Stolz und Richten und Kritik, Verurteilen, solche Sachen geht, da versteht Jesus überhaupt keinen Spaß. Ja? Und Jesus geht direkt auf Konfrontationskurs mit diesen Typen. Ja, der stand ja auf und stellte sich dorthin. Da sprach nun Jesus zu ihnen. Wisst ihr, wer Jesus wirklich war? Der war das Wort Gottes. Ja? Ich meine, das steht in Johannes im ersten Kapitel. Am Anfang war das Wort und das Wort bei Gott und Gott war das Wort. Ne? Und das Wort wurde Fleisch und kam zu uns und so weiter. Das steht im ersten Johannesbrief im ersten Kapitel. Ne? Was wir aber vom Wort gesehen, betastet, gefühlt haben und so weiter. Und wenn ihr es dann immer noch nicht glaubt, dann steht es in Offenbarung 19, ja, da kommt nämlich, Offenbarung, da sind so, das ist ja so das Buch, da laufen so ein paar Pferde, ne, laufen so vier Pferde, fünf Pferde laufen da, so, und vier sind nicht so cool, aber ganz am Ende kommt ein Pferd, ja, auch ein weißes Pferd, und da sitzt ein Typ drauf, und sein Name ist das Wort Gottes, ja, das Wort Gottes. Das Wort ist eine Person, ja. Übrigens ist es ja so ganz beliebt, dass das Wort im Neuen Testament, überall wenn das Wort steht, das immer mit bedrucktem Papier gleichgesetzt wird. Ja? Leute, wenn Paulus oder Petrus oder Johannes sich auf das gedruckte Papier beziehen, dann sagen sie immer das Wort Schrift. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, nütze zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Lehre und so weiter. Schrift ist Papier, aber Wort ist eine Person, nämlich Jesus selber. Ja? Das Wort Gottes ist kein Buch. Da sitzt kein Buch auf dem Pferd, Leute. Und schlägt den Antichristen und all seine Armeen tot. Nein. Ja? Da sitzt kein Buch auf dem Pferd. Ja? Jesus ist das Wort Gottes. Das Wort ist eine Person. Und das ist der größte Unterschied in unserem christlichen Glauben. Wir glauben an eine Person, nicht an einen Haufen guter Grundsätze oder Philosophien, die man auf einem Papier abdrucken kann. Nein, da steht tatsächlich eine Person dahinter. Wahrheit ist eine Person. Liebe ist eine Person. Das ist alles Jesus. Okay, das Wort ist eine Person, ja? So, und wie bin ich jetzt so vom Thema abgekommen? Okay. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder verderben? Und indem er sie alle ringsumher ansah, sprach er zu den Menschen: Streck deine Hand aus, der aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Sie war gesund wie die andere. Okay, jetzt kommt's. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt. Und das ist eine nette Übersetzung, wie fast immer in der deutschen Bibel die Sachen lieber nett übersetzt werden. Ja? Das die beste Übersetzung dieses Wortes, griechischen Anoia, ist Dummheit. Ja? Zumindest steht das im Strong's Dictionary. Ja? Und das Strong's Dictionary ist so ein griechisch und hebräisch Wörterbuch. Das ist so angeordnet, dass die erste, wörtlichste Bedeutung immer an erster Stelle steht. Stupidity, Dummheit. Ja? Sie wurden mit Dummheit oder mit, ja, in andere Übersetzungen sind mit Wahn, mit Raserei. Ja, hier steht Unverstand, das ist Dummheit, aber ein bisschen nett ausgedrückt. Ja, sie wurden mit Dummheit erfüllt. Ja. Diese Leute, die dachten wirklich, sie haben die Schriften verstanden, die kannten die sogar auswendig, die Schriften. Die kannten die Schriften auswendig. Und die glaubten, die wissen ganz genau, was der Typ tut, ist falsch. So, ne? Und was, sie wussten ganz genau, was falsch und richtig ist. So. Und das Ende davon ist, sie werden mit Dummheit erfüllt. Und sie besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Und warum schreibt der Heilige Geist sowas in die Bibel? Warum sorgt der Heilige Geist dafür, dass einer der Apostel das in die Bibel schreibt? Wenn wir Markus 3 gehen, dann wird es sogar noch deutlicher. Ja, Markus 3, Vers 6, gleiche Geschichte. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Und Mord ist die letztendliche Frucht, die aus dieser Haltung der Kritik und des Verurteilens resultiert. Wenn wir diesen Weg bis zu Ende gehen, ja, diesen Weg des auf andere Herabschauens, das Erste, was passieren wird, unser Herz wird hart werden. Wenn wir nie Buße tun dafür, irgendwann wird eine Wurzel der Bitterkeit entstehen in uns, Hebräer 12, Vers 15 steht das. Ja. Und wenn wir diese Wurzel der Bitterkeit, das wird sich dann in Hass äußern. Und im ersten Johannesbrief in Kapitel 3 steht, dass wer hasst, ist ein Mörderer. Natürlich glauben wir das nicht, ne? Weil wir haben alle Kritik. Also ich habe es auch nicht geglaubt. Ja, ich wusste diese Verse alle. So, jeder hat schon mal gelesen, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. So, aber keiner von uns sitzt hier und glaubt, dass er wirklich dazu fähig ist. Ja? Doch, bist du. Ohne die Gnade Gottes bist du dazu fähig. Ja? Und hoffentlich erhebst du dich nicht so in deinem Stolz, dass Gott dir die Gnade völlig entzieht, dass das sichtbar wird. Hoffentlich nicht. Ja? Bei diesen Leuten war das der Fall. Und es gibt einen Weg, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Ja. Wenn ich sage, wenn ich ein Richturteil ausspreche oder denke, auch nur denke, ja, wenn ich sage, so, wie kann er das nur tun, oder ich werde nicht so werden wie der, ich werde viel besser werden, ja, ohne Gottes Gnade bin ich 0% besser, ich bin im Stolz, Gott wird mir widerstehen und Gott wird mir keine Gnade, ich werde genauso werden wie mein Vater oder wie meine Mutter, ja. Wenn ihr so, ihr könnt das mal wirklich überprüfen, so, ja. In wie vielen Sachen steckt ihr drin, von denen ihr früher euch mal vorgenommen habt, so werde ich nicht sein. Auf einmal seid ihr so. Ja, ihr seid noch ein bisschen zu jung, aber wenn man dann so selber Vater und Mutter ist, ne, und dann auf einmal merkt, so Mist, ich habe ja genau die gleichen Eigenschaften oder die gleichen Macken, die ich an meiner Mama immer verurteilt habe. So, oh oh, ja. Warum hast du die? Weil du deine Mama verurteilt hast. Weil du sie gerichtet hast. Deswegen kommt das Gleiche in dir vor. In diesem Bereich hat Gott dir deine Gnade entzogen. Natürlich, Gott hat dir nicht komplett deine Gnade entzogen. Aber in diesem Bereich, wo du dich im Stolz erhoben hast, widersteht Gott dir. So, und dann bist du so wie deine Mama. Vielleicht manipulierend und mischt dich in alle Sachen ein und deine Tochter ist schon 18 und du sagst ihr immer noch, was sie anzuziehen hat und so und du gehst ihr auf die Nerven und so und rufst sie um 8 Uhr abends schon auf dem Handy an, ne, weil du voller Furcht bist und nicht Gott vertrauen kannst, dass er auch auf deine Tochter aufpasst und so weiter.
Das sind so typische Sachen, die Mütter machen. Väter haben auch ihre Macken. Ja, und dann bist du jemand, der so ist. All die Dinge, über die du dich bei deiner Mama geärgert hast, machst du jetzt bei deinen Kindern. So, und dann kommt der Teufel zu deinen Kindern und zeigt ihnen alles, was du falsch machst. Das ist, ne, das ist, sehr oft ist das nicht der Heilige Geist, sondern der Teufel, der uns zeigt, was die anderen alle falsch machen. Warum zeigt er uns, was die anderen alle falsch machen? Damit wir sie richten. So, und dann fangen an, deine Kinder dich zu richten und zu verurteilen. Jetzt hat der Teufel sie. Jetzt werden sie sich genauso entwickeln. Und dann werden ihre Kinder sie richten und so weiter. Und dann geht das über Generationen und Generationen und Generationen. Man kann das auch Generationenfluch nennen. Ne? Manche Theologen nennen das so. Ist mir total egal, wie man das nennt. Ja? Der einzige Weg daraus ist, wenn ich Buße tue und mein Richten, meine Worte widerrufe. Das ist gar nicht so schwer. Ja? Unsere Worte oder Gedanken, die wir aussprechen, sind wie Verträge in der unsichtbaren Welt. Sprüche 18,21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht oder ist ihre Frucht. So, das glaubt natürlich auch keiner. Tod und Leben mit meiner Zunge, nein, ist noch nie jemand gestorben, wenn ich geredet habe. Ja. Hallo, ja, das ist wieder unsere Theologie, die wir mit 5% unseres funktionierenden Gehirns so hinkriegen, so, oder 10%, was immer, auf jeden Fall, falls ihr das nicht wisst, euer Gehirn, bei keinem Menschen, kein Mensch nutzt sein Gehirn zur vollen Kapazität, so, wir nutzen nur ein bisschen davon. Ja, und mit diesem bisschen machen wir dann schöne Theologien, wo Gott dann genau reinpassen muss und so, klar. Naja, das ist unsere, ne? Oder 4. Mose 14,28, da sagt Gott: So wie ich euch habe reden hören, so werde ich an euch handeln. Was hat das Volk vorher gesagt zu Gott? Oh Gott, du wirst uns alle umbringen und unsere Kinder willst du diesen Feinden ausleben, wir werden alle sterben, sagen sie in der Wüste zu Gott. Und sagt Gott, okay, so wie ich euch habe reden hören, so werde ich an euch handeln. Oh, das ist aber doof, ne? Die haben gerade einen Vertrag unterzeichnet, ihr eigenes Todesurteil. So, Tod und Leben sind tatsächlich in der Macht der Zunge. Ja. Ja, ihr müssen diese Verse nicht glauben. So. Aber ich glaube, die stehen nicht aus Spaß in der Bibel. Ich glaube, Gott hat uns tatsächlich so lieb, dass er diese Dinge da reinschreibt, damit wir nicht den Tod oder den Fluch erwählen. Ja. Sondern damit wir, ja, Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, Entscheidungen zu treffen, und die wird er nicht von uns wegnehmen. Und wenn wir uns gegen ihn entscheiden oder wenn wir uns entscheiden, darauf zu pfeifen, die Regeln, die er vorgelegt hat, und nicht nach seinen Regeln zu spielen, naja, dann müssen wir auch die Suppe auslöffeln. Ja? So, wenn ich sowas sage, ich werde nie so werden wie der, oder wie kann er nur sowas machen? Mit diesem Gedanken oder mit diesem Wort habe ich einen Vertrag unterzeichnet, dass ich genauso werde. Ja. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann beobachtet euer eigenes Leben, dann macht das ruhig weiter so und beobachtet euer Leben, wie sich entwickelt in den Bereichen, wo ihr andere verachtet habt. Und dann guckt mal, ob ihr nicht selber genauso, genau das bei euch passiert. Bei mir im Leben war es hundertprozentig so. Ja. Ich verurteile die anderen, dass sie nicht wirklich mit Gott leben. Zack, 1-2 Jahre später lebe ich nicht mehr richtig mit Gott. Ich verurteile die anderen, dass sie Gott nicht loben. Zack, lobe ich Gott nicht mehr. Ich verurteile die anderen, dass sie sich immer noch Pornos angucken. Zack, gucke ich mir Pornos an. Ne? So läuft das. Ja. Und deswegen stehe ich hier und möchte euch das als Ratschlag oder so als wirkliche geistliche erste Hilfe auf den Weg geben, so, um euch so, damit euch gerade das nicht passiert. Ja. Weil Gott mag euch wirklich. Auch wenn das manchmal sich nicht so anhört, wenn ich predige, aber Gott mag euch wirklich. Ja, ist so. Ist wirklich so. In der Bibel stehen so Sachen wie: Ich habe euch zu einem heiligen Priestertum berufen, zu einem Volk von Priestern. So, was war die Aufgabe für einen Priester? Wenn du ein Priester im Alten Testament wärst, dann würden wahrscheinlich jeden Tag zu dir Leute kommen und sagen, ich habe das falsch gemacht, ich habe das falsch gemacht, ich habe das falsch gemacht. Ständig würden Leute mit Sünden zu dir kommen. Was ist deine Aufgabe? Für jede Sünde, die die Leute mit dir zu dir kommen, musst du ein Opfer bringen. Ne, bringst du das Opfer. Und du hast nicht geguckt, wie, war die Sünde sehr schlimm oder nicht. Du hast halt, das Opfer musste passen. War egal, wie schlimm der Typ war. Das Opfer musste passen. Ja. Und die Aufgabe eines Priesters war es, für die Verfehlungen, für die Fehler und Sünden der anderen Menschen, für Gott Vergebung oder Bedeckung der Sünden zu erwirken. So, und dann lesen wir im Hebräerbrief, dann wird dann nochmal erklärt, Jesus ist unser Hohepriester, dann wird erklärt, die Bedingung von so einem Priester war, dass er Barmherzigkeit hat, ein weiches Herz. Du kannst nicht ein Priester sein, jemand kommt zu dir und bekennt dir Sünde und dann sagst du, Gott wird dich umbringen, du bist so ein schlechter. Dann kannst du kein Priester sein. Du kannst nur dann ein Priester sein, wenn du ein barmherziges, weiches Herz hast. So, aber wenn der Teufel uns dahin bringt, dass wir die ganze Zeit richten und verurteilen und anklagen, dann wird unser Herz richtig hart. Und es ist keine Chance, dass wir so jemals wirklich ein Priester sein können und andere Leute in Kontakt mit Gott bringen können. Das war die Aufgabe des Priesters. Ja? Und die Sünden sind ein Hindernis zwischen uns und Gott, definitiv. Ja? Aber ein Priester war nicht dafür da, um auf die anderen Leute einzuhauen, wenn sie ihre Sünden bekannt haben, sondern er war dazu da, das Opfer zu bringen. Und wir wissen, Jesus ist dieses Opfer. Ja, und Gott guckt nicht, wie groß oder wie klein war eure Sünde, sondern Gott, oder seid ihr gut oder schlecht genug? Habt ihr lang genug die Bibel gelesen oder nicht? Oder lang genug gebetet oder euch lang genug schlecht gefühlt? Nein, Gott guckt, ist das Opferlamm makellos? Und dann guckt er und das Opferlamm ist makellos. Das ist nämlich Jesus Christus, das Wort Gottes. Das ist das Opferlamm. Und dann wird Gott euch vergeben und das Blut spricht für euch. Ja? Wir lesen zweimal in der Bibel, dass das, ein bisschen öfter, aber zweimal lesen wir explizit, dass das Blut spricht. Einmal heißt es nämlich, das Blut, da heißt es im Hebräerbrief, das Blut Jesu redet besser als das Blut Abels. Was hat das Blut Abels geredet, nachdem Kain Abel umgebracht hat? Gott sagt es Kain, was es geredet hat. Es schreit vom Erdboden nach Vergeltung, nach Rache, nach Gerechtigkeit. Das ist das Blut Abels, ja. Und was redet das Blut Jesu? Es redet etwas Besseres als Vergeltung, Rache oder Gerechtigkeit. So, jedes Mal, wenn du diese ganzen Stimmen oder Gedanken da hörst, boah, Gott, strafe ihn, ja, oder lass ihn doch das kriegen, was er verdient. Moment mal. Was ist, wenn du das kriegst, was du verdienst? Ja, weil vor Gott bist du gleich. Ja, aber jedes Mal, wenn du so diesen Drang hast, oh Gott, diese verrückten anderen Christen da, von der und der, so, bitte lass doch die ganze Welt wissen, wie schlimm die sind. Das ist nicht Barmherzigkeit. Das ist nicht Priester. Das ist das Blut Abels, das dann aus dir spricht. Du willst Rache, du willst Vergeltung. Das ist nicht Jesus, das ist nicht das Herz Jesu. Ja? Wirklich nicht. Und es gibt nur eine einzige Person, die das Recht hat, Rache zu verlangen. Eine einzige Person, das ist der Richter. Ja. Und jedes Mal, wenn wir uns anmaßen, über andere Christen zu richten oder zu urteilen, dann sagen wir, Gott, mach mal Platz da von deinem Richterstuhl und lass mich mal da drauf sitzen. Das ist ziemlich anmaßend. Ja. Und jedes Mal, wenn wir anfangen, auf die Fehler der anderen hinzuweisen und die ganze Zeit nur Fehler zu suchen bei anderen Menschen, dann verbünden wir uns mit dem Teufel, weil das ist sein Job. Er ist nämlich der Ankläger der Brüder, Offenbarung 12 steht das. Der Satan, das ist der Name. Satan ist eigentlich eine Berufsbezeichnung, Verkläger. Ja, das ist sein Job. Und wenn wir, und viele Christen sind sehr eifrig. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr noch Keith Green kennt, der ist wahrscheinlich schon zu alt für euch, der ist auch schon tot. So, aber Onkel Arthur Katz, der mir und Paul in Hintern, Opa Arthur Katz, der jetzt schon in der Wolke der Zeugen ist, der mir und Paul in Hintern getreten hat und dass wir gefälligst eine Gemeinde anfangen sollen, der war ein guter Freund von Keith Green. Ne? Und Keith Green ist ja nicht sehr alt geworden. Also es gibt übrigens einige Predigten, nur auf Englisch von ihm. Könnt ihr euch mal anhören, ist ganz cool. Der erzählt Keith Green das selber. Dass er am Anfang dachte, er ist ein Prophet. Er ist der, den Gott beruft, bei allen anderen Christen zu sagen, was bei ihnen nicht stimmt. Und er hat sich für richtig geistlich gehalten, eine ganze Zeit lang, ja, das zu tun. Und dann hat er Predigten gegen andere gepredigt. Und dann erzählt er, wie Gott ihn davon überführt hat. Ja, und wie Gott hat ihm gezeigt, wie dreckig sein Herz war. Und dass er eigentlich das Werk des Teufels tut. Ja. Und klar, einige denken, ja, aber muss man nicht vor Verführung warnen und so weiter so. Kommt drauf an. Meistens nicht. Ich kann euch vor Falschgeld warnen und euch jede mögliche falschen 10-Euro-Schein zeigen. Ne? Ich kann jeden falschen 10-Euro-Schein, der im Umlauf ist, sammeln und dann euch zeigen. Guckt mal, so sieht Falschgeld aus. Und so sieht auch Falschgeld. Also immer, wenn ihr so einen Schein seht, nein, nicht. Ne? Und dann, eine Woche später, druckt jemand neues Falschgeld, was es vorher noch nie gab. Und dann ist all die Erkenntnis, die ihr über Falschgeld habt, nutzlos. So, was ist die bessere Methode, um vor Verführung zu warnen? Ich gebe euch einen echten 10-Euro-Schein. Und dann habt ihr was, womit ihr das vergleichen könnt. Ja, das ist viel besser. Wenn ihr merkt, wie Jesus ist, wie der echte Jesus ist, dann ist es so leicht, all die ganzen falschen Jesusse rauszufinden. Und da muss man dann nicht Griechisch studieren, um herauszufinden, was sie alles falsch lehren oder so. Ja, das ist dann ganz leicht. So, und Jesus kann man an seinem Charakter erkennen. Und eines der größten Merkmale von Jesus, wahrscheinlich das größte Merkmal, sogar das, und das hatte er schon sogar, bevor es die Erde und bevor es euch gab. Er ist das geschlachtete Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt. Und das bedeutet, ein geschlachtetes Lamm, ja, das ist jetzt nicht gerade ein Tier, was groß die Klappe aufreißt. Ja, das spricht von seinem sanften Charakter, einem Lamm gleich. Als Mose kannte Gott schon ziemlich gut und hatte einige heftige Wunder von Gott erlebt. Aber die Wunder haben ihm nicht ausgereicht. Er wollte noch ein bisschen mehr. Und dann sagt er, Gott, zeig mir, wie du wirklich bist. Zeig mir deine Herrlichkeit. Und dann zeigt Gott sich ihm. Und was sagt Gott ihm? Das Erste, was Gott ihm sagt, ja, gnädig und barmherzig. Das sind die wichtigsten Charaktereigenschaften Jesu. Und überall, wo gnädig und barmherzig nicht drin ist, da muss man gar nicht mehr lange suchen. Ne? Da ist auch der echte Jesus nicht drin. So. Der echte Jesus hält sogar eine Predigt, die euch klar macht, wo ihr falsch seid. Und trotzdem ist da eine Liebe und eine Gnade und eine Barmherzigkeit drin. Und er sagt euch nur, wenn ihr was falsch macht, um euch davor zu erretten. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Okay, Paul, willst du noch was sagen? Soll ich noch was sagen? Oh, wie wird man Kritik los? Ja, das ist sehr einfach. Wie wird man das los? Ja. Kritik ist eigentlich nichts anderes als eine Sichtbarwerdung von dem Stolz, den ich im Herzen habe. Und ja, ihr könnt zu Leuten laufen, dass sie euch die Hände dafür auflegen oder so, aber in 99,9% aller Fällen wird das nicht funktionieren, weil Stolz ist meine alte Natur. Ja. Und die alte Natur kann man nicht verbessern. Die wird immer doof bleiben. Und als Paulus erklärt das in Römer 6, in Römer 7. Davon werdet ihr, ihr könnt eine Entscheidung treffen. Lasse ich Jesus in mir leben oder lasse ich meine alte Natur in mir leben? Ja. Stolz, ich habe es noch nicht geschafft, Stolz auszutreiben. Aber es gibt einen sehr guten Weg, wie man ihn loswerden kann, indem ihr euch demütigt. Ja. Das kann sehr verschieden aussehen. Dummerweise ist das leider so ziemlich die einzige Sache, die kein anderer für euch tun kann. Doof, ne? So die allererste Form oder Auswirkung von sich demütigen ist, wenn ich zu Jesus sage, es tut mir leid. Ja, wenn ihr einfach zu Gott geht und sagt, Gott, es tut mir leid, dass ich auf diesen herabgeschaut habe, dass ich auf jeden herabgeschaut habe. Buße nennt die Bibel das. Ja. Das ist das allererste. Und manchmal reicht Gott das nicht. Da ist Gott so dreist und sagt zu euch, ja, komm, geh doch mal zu der Person hin. Ja, manchmal, also öfters, sagt Paul, ja, das stimmt. So, ne? Man gewöhnt sich dran. So, ja. Dann sagt Gott, ach, geh doch mal zu der Person und bitte sie um Vergebung. Ah, Gott, dann merkt die das aber, dass ich ja gar nicht so fromm bin und so, gar nicht so toll bin. Oder geh doch mal vor die Gemeinde und bekenne deine Sünden. Und gerade wenn man nun Leiter bist, so dann bekenne doch mal, womit du alles zu kämpfen hast, weil die denken alle, du bist super geistlich. Bist du nicht. Bin ich übrigens auch nicht.
So, ne? Wer bei uns in der Gemeinde ist, habe ich schon oft bekannt. So, oder wer bei mir Schüler ist, ich musste mich schon oft entschuldigen. Ja? So. Und das ist der Weg, wie man frei wird davon. Ganz ehrlich. Ja? Das ist der Weg. Warum? Warum weiß ich das? Die Bibel sagt das. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Ohne Gnade bin ich ein Totalversager. Ohne Gnade bin ich zu jeder Sünde fähig. Ja? Und Gnade ist nicht Gottes Willkür, Leute. Manche Christen, die, ja, wenn Gott mir gnädig ist, dann ist er mir halt gnädig. So, und ich kann nichts dafür tun. Sorry? In der Bibel steht genau das Gegenteil. In der Bibel steht, wenn du dich demütigst, gibt Gott dir Gnade. Ist er ein Lügner oder was? Nein. Ich habe das ausprobiert und ich habe mir diesen Lebensstil angewöhnt. Ja? Sobald Gott mich überführt, ja, nicht sofort, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, aber sobald ich, der Heilige Geist mich überführt, dass ich was falsch gemacht habe, und mittlerweile, irgendwann geht es immer schneller, ne? Und irgendwann ist man so 1000 Tode gestorben und es ist egal, was die Leute über einen denken, so, das ist auch nicht mehr so schlimm, so, ne? Und jedes Mal, wenn man sich demütigt, hundertprozentig kriegt ihr Gnade, ja? Und je mehr ihr euren Ruf oder euer supergeistliches Bild von euch, was alle anderen Leute von euch haben, einreißt, umso mehr wird Gott euch erheben. Ja, wer sich erniedrigt, dem wird Gott erheben. Wer sein Leben verliert, der wird das finden. Wer stirbt, der wird leben. So, das ist im ganzen Neuen Testament so zu finden. Ja. Wer sich demütigt, dem gibt Gott Gnade. So, und ganz ehrlich, das ist der Hauptweg, um davon frei zu werden. Ja. Wenn ihr merkt, so, boah, ich immer wieder, ohne dass ich das, bei mir war das so, ich wollte es irgendwann schon gar nicht mehr und es war trotzdem immer wieder da. Ne? Ihr müsst Buße tun. So, sorry, das ist der einzige Weg. Ja? Ihr geht zu Gott und sagt, Gott, bitte vergib mir, dass ich die Person gerichtet habe. Und wenn Gott euch sagt, geht zu ihr, dann, okay, am Anfang ist er so, also 3 Tage Kampf und so, ne, und dann so, warum wohl? Warum ist da 3 Tage Kampf? So, wer hat ein Problem damit, dass ihr das tut? Wer gibt euch diese genialen Gedanken ein, dass es ja ganz schlimm ist, wenn alle anderen das erfahren? Jesus sagt in Lukas 15 3-mal, große Freude, wenn ein Sünder im Himmel Buße tut. 2-mal sagt das wörtlich und 1-mal sagt er in dem Gleichnis des verlorenen Sohns, wo der nach Hause kommt, wir mussten uns doch freuen, sagt der Vater, als der verlorene Sohn nach Hause kommt. So, Jesus sagt, 3-mal sagt er, im Himmel, große Freude. Oh, wer sagt euch dann, dass das ganz schlimm ist, wenn ihr sowas macht? Der Himmel? Nö. Wahrscheinlich die Hölle. Ja? So, bleibt ja nicht mehr so viel übrig. So einfach ist, wirklich, so einfach ist das. Dafür muss man nicht auf der Bibelschule oder gewesen sein, um Theologie zu studieren. Da muss man einfach so lesen und sagen, ja Gott, den Demütigen gibst du Gnade. So, und Gott kann sich nicht für dich demütigen. Ja? Und Gott wird das auch nicht für dich tun. So, Gott kann dir ein neues Herz geben, ja, aber das wird er tun, wenn du dich demütigst. Jesus will durch dich leben, ja, aber da ist ein kleines Hindernis da, du. Ja? Und wenn du dich selbst verleugnest, was nichts anderes ist, als sich demütigen, dann kann Jesus durch dich leben. Also natürlich lebt er in dir, wenn du wiedergeboren bist, aber bei den meisten ist er da irgendwo in einem Käfig eingesperrt, ja? Und nicht sichtbar. Wenn du willst, dass Jesus, das Leben Jesu wirklich sichtbar wird, dann verleugne dich selbst, tu Buße, demütige dich. Ja. Ab dem Moment, wo ich das kann ich jetzt so nach 5 Jahren sagen, ab dem Moment, wo ich diese Wahrheit wirklich begriffen habe und mir angeeignet habe als Lebensstil, und ja, das war am Anfang natürlich nicht einfach, ja, seitdem habe ich diese Ausrutscher nicht mehr oder so. Ja? Seitdem habe ich, so geht es bergauf. Ständig, also ne, es wird meine Beziehung zu Jesus immer besser. Das ist nicht mehr auf und ab und auf und ab und auf und ab. Vorher war es auf und ab. So. Ja. Das ist wirklich das Wichtigste. Sobald du merkst, okay, du hast deine Eltern gerichtet, vielleicht schon 5 Jahre lang oder so, das allererste, was du machst, Jesus, vergib mir. Ja. Vergib mir, dass ich das gemacht habe. Ich widerrufe jedes richtende Urteil, jedes richtende Wort oder ich widerrufe jeden Gedanken, welche Worte du benutzt, ist völlig egal. Ich widerrufe jeden Gedanken oder ich kündige jeden Vertrag, den ich in der unsichtbaren Welt abgeschlossen habe.
Und ich bitte dich, dass du alle Auswirkungen meines Richtens rückgängig machst. Das macht Jesus nämlich gerne dann. Ne? Und dann, zum Beispiel, wenn du ständig gegen deine Eltern rebelliert hast, ich musste das auch machen, dann gehst, ich musste das mit, ich weiß nicht, 32 oder 33 machen. Besser, du machst das jetzt schon. Ja? Dann gehst du zu deinen Eltern und bittest sie um Vergebung, dass du das gemacht hast. Und du sagst ihnen dann nicht, warum, dass sie so schlecht war. Also, ne, wenn du zu deinen Eltern gehst und sie um Vergebung bittest, sagst du nicht, ja, und ich habe euch gerichtet, und so, weil ihr ja das und das und das und das gemacht habt. So, nein. Ja? So. Das ist überlässt, so. Der Heilige Geist ist dafür da, deine Eltern zu überführen, nicht du. So. Der ist auch, der Heilige Geist ist auch dafür da, um dich zu überführen. Ja? So. Und so wird man davon frei. Und das ist wirklich das, was diesen Teufelskreis durchbricht. Dass deine Kinder nicht dich richten und dann genauso werden wie du und deren Kinder dich richten und genauso werden wie du. Das bricht diesen Teufelskreis, das bricht die Macht. Wie hat Jesus den Teufel besiegt? Indem er sich erniedrigt hat, indem er sich gedemütigt hat. Ja, steht in Philipper 2. Er hat auf seine Göttlichkeit verzichtet, er hat sie abgelegt, er ist ein Mensch geworden, er ist der allerletzte Mensch geworden. Alle haben gedacht, er ist ein Verbrecher, war er nicht, aber alle haben das gedacht, die meisten haben es gedacht, als er da am Kreuz hing. Ja? Und durch diese Demütigung, es ist die größte Demütigung, die je geschehen ist in der Geschichte der Menschheit. Durch diese Demütigung lesen wir, er hat die Mächte und Gewalten entblößt am Kreuz, schreibt Paulus im Kolosserbrief, glaube ich. Ja? Er hat sie entblößt, er hat sie lächerlich gemacht. Und jedes Mal, wenn ihr euch demütigt, wenn ihr das Gleiche macht, ihr sollt lasst diese Gesinnung in euch sein, die auch in Christus Jesus war, Philipper 2. Ihr sollt das Gleiche machen. Und dann erzählt er, was Jesus gemacht hat, ist vom Himmel herabgekommen, Mensch geworden, ans Kreuz gegangen, gestorben. So, und deswegen hat Gott ihm einen Namen gegeben über alle Namen. Deswegen hat Jesus jetzt alle Macht. Ja. So, und so sollen wir auch sein. Und jedes Mal, wenn wir auch so etwas ganz praktisch machen, jedes Mal, wenn ich mich ganz praktisch demütige, wird die Macht der Finsternis, die Macht des Teufels, die Macht von all den Dämonen besiegt. Und das wird, Jesus hat sie am Kreuz besiegt, aber in dem Moment, wo ich das mache, wird das in meinem Leben Realität. Und da, wo der Teufel in meinem Leben Macht hatte, verliert er dadurch seine Macht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und, das ist noch nicht alles, ja, uns reinigt. So, wenn ich mich erniedrige und meine Sünde bekenne, dann passieren zwei Sachen, Vergebung und Reinigung. Ja, Vergebung und Reinigung. Ja, Gott kann mehr. Jesus ist für mehr gestorben, als nur um dir vergeben, ständig dir zu vergeben, dass du jede Woche neu sündigst. Jesus kann auch frei machen von Sünde.
Ich will einfach sagen, warum wir auch das Richten loswerden müssen. Es ist eigentlich ziemlich wichtig, weil wenn ich jemanden richte, das war einer der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, oder wir auch gelernt haben, kann ich dem anderen nicht mehr helfen. Und Gottes Liebe sucht immer ihre Erfüllung in dem anderen. Also es ist normal, dass ich voll von der Liebe Gottes bin und meinem Gegenüber helfen will. Und meinem Gegenüber, Gott will meinem Gegenüber durch mich helfen. Das ist etwas total Normales. Also wenn ich nicht voll Liebe bin und meinem Gegenüber nicht helfen will, dann habe ich ein Problem, muss ich erstmal voll Gott werden, so, ne? Aber wenn wir Menschen richten, dann können wir den Menschen nicht mehr dienen, weil dann fließt die Gnade Gottes nicht mehr durch uns zu uns, zu ihnen. Das bedeutet, ich schneide mich davon ab und das eine ist, dass ich dann ein ziemlich schreckliches Leben führen werde, weil Gott dann mit mir auch ein Problem ist, aber das andere ist auch, dann kann ich Menschen nicht dienen, dann kann ich Menschen nicht helfen. Das war eine der größten Dinge, die ich in meinem Leben damals erlebt habe. Also ich habe eine Gabe, eine ziemlich starke Gabe der Unterscheidung, Leute, die mich kennen. Ich habe genau die Gabe, dass ich Dinge beurteilen kann, also sehr, sehr stark beurteilen kann. Also das ist die Wahrheit. Ich habe das die letzten 3 Jahre wirklich akzeptiert. Gott zeigt mir das nicht immer, aber wenn jemand zu mir kommt, kann ich schon ziemlich, ziemlich genau sagen, okay, ist das mit Jesus oder nicht mit Jesus oder wie auch immer. Das ist nicht immer so ein genaues, ich kann nicht reingucken in die Leute, aber ich weiß ungefähr, was abgeht. Und das habe ich eigentlich, seitdem ich wiedergeboren bin, und dann hatte ich mit vielen Leuten zu tun. Die kamen zu mir und ich habe was gespürt und dann habe ich den Versuch zu helfen diesen Leuten, weil ich bin ja ein guter Christ und ich habe versucht, diesen Leuten immer zu helfen. Und weil ich damals keine Ahnung hatte, weil ich ziemlich jung war und nicht viele der Geheimnisse Gottes nicht kannte und unter anderem auch nicht nichts über Dämonen und innere Verletzungen wusste, habe ich dann die Leute ziemlich schnell nach dem dritten Mal, wenn sie zu mir kamen, Rat baten und ich so gespürt haben, du hast ein Problem, habe ich sie gesagt, okay, mit dir wird nichts. So. Also es wird nichts. Also ich meine, ich ganz ehrlich, wenn beim fünften Mal den gleichen Stress, beim fünften Mal das gleiche Ding oder kommt drittes Mal zu mir und sagt, der Herr hat zu mir gesprochen, wenn zu mir jemand so kommt und noch fragen will, ob wirklich das der Herr war, oh, da ich dachte, ich habe dann die Leute aufgegeben. Ich habe dann die damit also auch gerichtet in meinem Herzen. Ich habe mich über die erhoben und gesagt, okay, vergiss es. Und was passiert ist, ich hatte keinen Dienst mehr an diesen Menschen. Ich konnte nicht mehr diesen Menschen begegnen. Ich habe meine Eltern gerichtet in bestimmten Bereichen. Mit 18 wusste ich wirklich alles besser als meine Eltern. Mit 20 auch noch, mit 25 auch noch, mit 30 auch noch. Jetzt würde ich sagen, meine Eltern hatten in den meisten Dingen recht. So, weil ich habe ziemlich coole Eltern. Viele haben nicht so coole Eltern, aber ich habe echt gute Eltern. Verhältnismäßig, verglichen mit den meisten Eltern. Die haben uns wirklich gemocht. Und nicht nur wollten nicht nur uns zu religiösen Christen machen. So, ne? Aber ich habe alle möglichen Eltern gerichtet, also meine Eltern gerichtet, viele Leute gerichtet und dann merkte ich, dann betest du für die und dann passiert nichts. Ne? Leiter können sehr schnell ihre Leute richten. Ne? Wenn du Jugendleiter bist, dann sagst du auch, vergiss es. Ey, wir haben das 10-mal versucht, verpisst euch alle so nach dem Motto. Das ist mein Herz dann so. Ne? So. Und dann, was passiert? Ich werde frustriert, ich werde hart, dann ist Jugendstunde oder irgendetwas ist dran, was gemacht werden muss und ich habe keine Freude, ich habe keine Liebe, ich habe keine Sehnsucht danach, sondern das Einzige, was ich tun kann, sobald ich auf dieser Jugendstunde nach Hause gehe, mal mit meinem besten Freund, mit dem wir so die gleiche Theologie haben, mit Helmut zum Beispiel, darüber zu reden, wie falsch die doch alle waren. Ne, wie falsch alles gelaufen ist. Sie wollen ja auf uns nicht hören. Wir haben ja die Offenbarung von Römer 6, 7, 8. Wir haben die. Und damit kannst du die Welt verändern. Aber wenn du die ganze Welt richtest, kannst du niemanden verändern. Weil dann kann die Liebe Gottes durch dich nicht zu dieser Person fließen. Dann kannst du viel denken, viel überlegen, viel nachdenken und es wird gar nichts passieren. Ne, ich habe meine, und dann genau wie bei Helmut, ich musste bei meinen Eltern mich entschuldigen, als Gott mich damals getroffen hat und mir erklärt hat, dass eine der Dinge, die ich dann gemacht habe, ich bin zu sehr vielen Leuten hingegangen, angerufen, habe um Vergebung gebeten. Eine verrückteste Sache, die ich je erlebt habe, aber ich erzähle dir alles, fällt mir gerade ein. Ich habe mit einem Mitbewohner gewohnt, Tobi, der war voll cool, wir haben zusammen studiert in der SMD und Tobi hat einen Haufen Allergien gehabt. Wirklich, also Allergie gegen das, gegen Wurst, gegen hier, gegen dort, nur von der Theke, wie auch immer. Also er hatte viele Allergien. Okay, so, und ich habe irgendwann gesagt, ey, pff, das kann nicht sein, du weißt du, ich bin Russlanddeutscher und der ist so, ich sage, ach man, nimm jetzt, weißt du, so Deutscher. Ach, vergiss es so, ne, immer krank so, ne. Wir Russlanddeutschen sind ja so, ne, Buddies, so die Jungs, ne. So, ich sage, vergiss es so, vergiss es. Wisst ihr was? Ein halbes Jahr später, ich bin für mich voll erkältet. Ich fühle mich voll erkältet. Ich so, keine Ahnung, ey, Erkältung geht nicht weg, bricht nicht richtig aus, Frühling. Ich so, keine Ahnung, keine Ahnung. Irgendwann habe ich mit Leuten geredet, du hast wahrscheinlich eine Allergie, meinte von mir mein Chef in der Uni. Ich so, nee, ich habe keine Allergie, ich habe noch nie eine Allergie gehabt. Ohne Witz, das war ja wirklich die Wahrheit. Und ich noch, nee, also ich zum danke, wo geht man denn hin, wenn man eine Allergie hat? Ich so frei, ja, Hautarzt oder so. Ich bin zum Hautarzt gegangen, Hals-Nasen-Ohrenarzt bin ich gegangen, weil das war meine einzige Krankheit vorher, irgendwas mit der Nase. So. Ich bin dann zu dem Arzt gegangen. Der konnte auch einen Test machen, hat einen Test gemacht. Ja, Hase, Birke, Erle haben sie. Ich so zu Tobi gegangen, ich so, Tobi, ich habe eine Allergie, Hase, Birke, Erle. Oh, das habe ich auch, meinte er. Das habe ich auch. Ich so, okay, Gott. Ich habe keine Ahnung gehabt damals. Ich bin dann zum Arzt. Beim nächsten Mal, ist das ansteckend, fragte ich. Ist das ansteckend? Ich war so, ich dachte, gibt's nicht. Und dann neben meinem Fenster, ich hatte ein Fenster, und da war so ein Schornstein. Und ich dachte, vielleicht habe ich das gekriegt wegen dem Ruß, weil der so auf mich gekommen ist, weil ich gerne mit offenem Fenster auch im Winter geschlafen habe. Vielleicht deswegen. Naja, was passiert, als Gott nun mir dann beigebracht hat, zwar zur gleichen Zeit wie Helmut, übers Richten, und ich erkannt habe, dass ich Tobi gerichtet habe und mich erhoben habe aufgrund seiner Krankheiten, war eine der Dinge an diesem Wochenende, ich habe da Pastoren angerufen, Leiter angerufen, sehr viele Leute angerufen, mich entschuldigt. Ich habe sogar Leuten Füße gewaschen, die ich gerichtet habe. Alles möglich, weil Gott mir das gezeigt hat. Ich habe mir das nicht ausgedacht und kein Prediger hat das gesagt, sondern Gott hat mir das gezeigt. Und dann habe ich Tobi auch angerufen, lange nicht mit dem Gerät, er wohnt in mittlerweile ist er in Stuttgart, damals wohnt er in Berlin, kennt ihr Kinderprojekt Arche? Kennt ihr das? Genau, da für sowas arbeitet, für so ein Projekt arbeitet er. Angerufen, sagt Tobi, ey, ich muss dir sagen, sorry, ich habe dich damals gerichtet, so, dachte, naja, so, ja, kein Problem, so, ne, Tobi, so ein phlegmatischer, lieber, sie ist so groß und sie war so klein, ne? So, kein Problem, ich vergebe dir, ich so, okay. Und die Allergien sind weg. Okay? Also, Leute, ihr könnt alle denken, das ist so, ja, bla, bla, aber es ist real. Der Grund vieler deiner Probleme ist, weil du richtest, weil du gerichtet hast. Ne? Und Gott lässt sich nicht spotten. Wenn du ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes im Fernsehen, die du nicht verstehst oder deren Art oder deren Dienst du nicht verstehst, richtest oder und vielleicht von jemand kommt zu dir und sagt, egal, ich sag den Namen, Benny Hinde, so und so, so, so. Ich habe das auf YouTube gesehen. Das Wort Gottes gegen einen Ältesten, nimm eine Klage nicht an, es sei denn mit zwei Zeugen. Es sei denn mit zwei Zeugen. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und über einen Mann Gottes, über eine Frau Gottes, egal was er darüber denkt, wenn er hin ist, ein Mann Gottes und er hat mehr Realität als die meisten Brüder und Mennonitengemeinden haben. Er nimmt nicht die Gegenwart Gottes in seinen Versammlungen, auch wenn er ein paar verrückte Dinge macht, von denen die ich nicht so toll finde, aber ich richte ihn nicht. Ja? Die Gegenwart Gottes ist da. Leute werden geheilt, Leute werden verändert. Der hat auch ein paar Spinnereien, ne? Aber ist egal. Aber wenn jemand zu euch kommt und über so einen Mann, von dem, den du nie getroffen hast, Schlechtes redet, das Wort Gottes sagt, du sollst kein Zeugnis annehmen gegen Ältesten. Du musst mindestens zwei Leute haben. Also, Zeuge sind Leute, die dabei waren. Nicht jemand, der auf YouTube eine Kontemplation oder wie auch immer das heißt gesehen hat. Best of. Ne? Ich habe letztens bei der Arbeit haben wir so Spaß gemacht. Ich habe gesagt, ich wette, dass Leute, man könnte so eine Seite machen und so die besten Fehler der Prediger und bekannten Leute mal zusammenschneiden in 10 Minuten takten und zum Download für 75 Euro anbieten. So, ich habe so eine Internetfirma. Wisst ihr was? Wir würden Geld verdienen. Ist die Wahrheit, weil wir alle, wir wollen das hören. Wir wollen das hören, was der Prediger in seinem Leben falsch gemacht hat. Wir wollen das hören. Ne? Und solange ich nicht voller Liebe bin, für Benny Hinn, und ich ihn mag, weil Gott ihn mag, oder solange ich nicht voller Liebe bin für Ebbertshäuser, das ist die andere Seite, ne? Das ist der, der dann schlecht über den redet, solange ich nicht voller Liebe bin, solange ich nicht ein weiches Herz habe für diese Männer von Gott berufen, und ich glaube, beide sind von Gott berufen, nur jeder macht seinen eigenen Weg. Ne? Und man kann, wenn man für Gott berufen ist, viel kaputt machen und auch viel heile machen. Beide Dinge sind möglich. Beide Dinge sind möglich. Ne, aber solange ich nicht voller Liebe bin und ein weiches Herz habe für diese Person, brauche ich überhaupt nicht drüber nachdenken, sie zu ermahnen. Brauche ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Das ist der Unterschied. Wenn du Unterscheidung hast, dann weißt du was, dann weißt du in deinem Inneren, das ist etwa, das ist komisch, das ist merkwürdig, aber du wirst nicht hart. Du wirst überhaupt nicht hart, sondern du bist voller Liebe, du bist absolut ruhig und du hast kein Problem, die Person zu lieben, auch wenn sie total falsch ist. Jesus war 3 Jahre mit Judas zusammen und er hat kein Mal ein Wort gegen Judas gesprochen, vor seinen Jüngern, kein Mal. Wie viele Worte hast du gegen Menschen geredet, denen du noch nie begegnet bist? Von denen du überhaupt keine Ahnung hast? Ne? Das ist, was abgeht in der Christenheit. Wir haben keine Ahnung, aber wir wissen's. Und Gott ist traurig. Und wir können einander nicht helfen. Wir können einander nicht helfen, weil wir es wissen, weil wir Menschen verurteilen, weil wir Menschen abschreiben. Und wenn wir das machen, dann hilft mein Gebet gar nichts. Dann kann ich für Benny Hinn, für Ebertshäuser, für Seibel, für Todd Bentley oder wer auch immer die alle heißen, beten. Wie viel auch immer. Ich habe jetzt so extra Extrembeispiele aus extremen Lagern genannt. Und es wird gar nichts passieren, weil ich die gerichtet habe. Weil ich in meinem Herz ein Urteil gesprochen habe. Weil ich in meinem Herz gesagt habe, Gott, ich weiß, was es ist. Und weil ich in meinem Herzen mich erhoben habe, gesagt, ich bin der Gerechte, der hier richtet. Ne? Aber Jesus, als er zu den Pharisäern hart und zornerfüllt gesprochen hat, war er trotzdem vollkommene Liebe. War er trotzdem vollkommene Liebe. Und ist für sie gestorben. In der Bibel steht geschrieben, es gibt keine größere Sache, die man tun kann, als wenn man sein Leben für seine Freunde gibt. Naja, aber wir sind sehr, sehr schnell, sogar unsere Freunde zu richten und unsere Freunde zurechtzuweisen. Aber wir sind nicht bereit, mit denen eine Meile zu gehen. Wenn jemand mal einen nichtchristlichen Freund hat, wer von uns ist bereit, das 6 Monate auszuhalten? Oder 7 Monate oder 8 Monate oder 10 Monate? Und den zu lieben und den nicht sofort zuzutexten, du musst dich verändern, das geht nicht. Naja, mit dem Joch, die 2. Ist absolut, versteht mich nicht falsch. Wer von euch mit einem Nichtchristen zusammen ist, der ist nicht im Willen Gottes. Punkt. Das funktioniert nicht. Aber für dich, der du einen Freund hast, der mit einem Nichtchristen zusammen ist, was bedeutet das? Dass ich ihn liebe, dass ich barmherzig bin, dass ich kein hartes Herz habe, dass ich niemals sage, so werde ich nie werden. Ich habe das alles durchgemacht. Ich habe mit 15, 16 auf Zeltlagern saß ich und da habe ich von Leuten mitgekriegt, die hatten als Christen Sex vor der Ehe und ich habe gesagt, nee, das geht nicht. Wir saßen so im Bauwagen, ich kann mich ganz genau erinnern, so, das geht nicht. Und dann noch getauft, ne? Und dann rauchen die noch. Und also bei Deutschen, in deutschen Gemeinden ist das entspannter als in Russlanddeutschen. Ich war in so einer deutschen Baptistengemeinde. Ne, und dann also ist das entspannter. Die sind solche Dinge sind da. In Russlanddeutschen ist dann das Richten und in Konservativen normal. Beides ist gleich schlecht. Aber ich bin in all das genauso selber reingekommen. In all das, ein paar Jahre später, als Gott seine Gnade weggenommen hat, war ich in allem drin. Und das ist das Ding, was passiert. Und ich konnte denen nicht helfen. Ich konnte ihnen damals, dass ich mein Herz verhärtet habe und dann versucht habe, ihnen das zu erklären. Sie haben mich nicht ernst genommen, weil die Liebe Gottes durch mich nicht kommen konnte, weil ich zugemacht habe, ne, weil ich mich dafür entschieden habe, Recht zu haben und nicht barmherzig zu sein. Und das Leben ohne Richten ist richtig gut, weil du kannst vielen Menschen helfen. Und dafür sind wir geboren. Dass Gott in uns wohnt und dass wir Menschen helfen, dass wir Menschen lieben, dass wir Barmherzigkeit üben, dass Jesus durch uns Leute verändert. Versteht ihr? Das ist das Tollste überhaupt. Nicht, dass ich keine Sünden habe. Ne? Schlimmer ist, die Leute, die richten, die haben einen Haufen Sünden. Ne? Es gibt Leute, die haben Webseiten gemacht, die kenne ich sogar, und die reden schlecht über alle möglichen Prediger, wirklich alle möglichen, aus allen Spektrum. Und ey, die Leute haben ein schreckliches Leben. Ich kenn einen sehr persönlich sogar. Und der hat ein schreckliches Leben. Der ist alleine. Der ist sehr verletzt. Und der weiß alles besser. Und er kann niemandem helfen und er will, dass ihm keiner hilft. Das passiert, wenn wir uns durch unser Richt urteilen, durch unser Ich weiß es besser, wir schneiden uns ab von allem. Wir sind ganz alleine. Wir sind ganz alleine dann. Aber wir sind dazu bestimmt worden, geboren worden, dass wir ein Teil eines Leibes sind. Wir sind geboren, dass Gott in uns lebt und dass Gott durch uns lebt, zueinander. Und dass wir einander lieben. Ja? Dafür sind wir geboren. Aber das Richten macht es zu. Und ja, bei einem geht es schrecklich. Und man hat sogar man ist in einer Gemeinde, man hat vielleicht 2, 3 Kumpels, aber man fühlt sich trotzdem alleine. Keiner versteht einen und keiner weiß, wie es einem geht und keiner weiß, wie man sich fühlt. Das bewirkt das Richten, weil ich mit keinem richtig Beziehung haben kann. Weil mich mit keinem fließen kann. Ne? So, dass ich jemand anschaue und mich einfach darüber freuen, dass er hier sitzt. Und da ist nichts in mir drin. Gar nichts. Das ist ein wunderbares Leben. Ja. Und wie werde ich das los? Indem ich mich demütige. Indem ich um Vergebung bitte. Indem ich mich erniedrige. Indem ich sage, ich bin der Sünder. Und vor Gott und auch vor den Menschen. Was passiert dann? Jeder, der sich selbst erniedrigt, was passiert dann? Wer wird erhöht werden? Wisst ihr, Gott sagt gerade, einige von euch wurden noch nie erhöht, weil ihr euch noch nie erniedrigt habt. Ihr habt euch noch nie richtig gut gefühlt. Ihr habt euch noch nie besonders gefühlt. Und es ist egal, was. Es kann sein, dass eure Eltern Fehler gemacht haben, weil sie hätten das Mach euch für gut fühlen lassen. Aber der andere Grund ist, ihr habt euch noch nie erniedrigt. Ihr habt noch nie um Vergebung gebeten. Ihr habt noch nie den geringeren Platz eingenommen. Aber heute kann das ein Tag der Veränderung sein. Heute ist ein Tag des Heils. Heute ruft Jesus zu dir, dass du anfängst, dich zu erniedrigen, anfängst, dich zu demütigen, anfängst, um Vergebung zu bitten, anfängst, mit deinen Richturteilen aufzuräumen. Und wisst ihr, was dann sein wird? Ihr werdet erhöht werden. Und das fühlt sich auch gut an. Und Gott wird schon dafür sorgen, dass er dann auf dem Boden bleibt. Das muss kein anderer Bruder machen, sondern Gott kann dafür sorgen. Und Gott sorgt für uns, weil wir sind seine Kinder. Wir sind wirklich Gottes Kinder, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Und Gott ist gut. Und ist keiner, der euch Vorwürfe macht. Aber er kann nicht durch euch das Leben leben zu anderen Menschen, wenn ihr ein hartes, richtendes, stolzes Herz gegenüber ihm habt. Ob das ein großer Prediger ist, ob das der Jugendleiter ist. Und das ist sehr, sehr wichtig für euch. Merkt, wenn jemand zu euch kommt und über euren Jugendleiter, über euren Pastor spricht, alleine, ohne einen anderen Zeugen, ohne dass die beiden dabei waren, ihr dürft das nicht anhören. Wenn ihr anhört, werdet ihr schuldig, genauso schuldig wie die Person, die darüber spricht. Das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Ihr dürft das nicht. Egal, ob das Wahrheit ist oder Unwahrheit ist, das spielt keine Rolle. Das Wort Gottes sagt, wenn jemand kommt und etwas gegen einen Ältesten spricht und er ist alleine, empfange ihn nicht. Das ist immer ein Geist des Richtens mit dabei. Und wisst, deswegen könnt ihr von euren Pastoren auch nichts empfangen und von eurem Leiter nichts empfangen, weil ihr sie gerichtet habt. Die haben vielleicht Macken, die haben Fehler, aber ihr habt alle durch die Bank weg eure Leiter gerichtet. Egal, Gott will das mit aufräumen. Melanie, hast du ein Lied? Nein? Okay. Dann bete ich mal, okay? Jesus, wenn du ein Lied bekommst, kannst du einfach spielen, okay? Also wir brauchen ein Klavierlied, nicht ein... Kannst du einfach so spielen? Oder... Oh, Genie, ja! Genie ist okay. Genau. Ja, if you have a song, then... Okay, Jesus, ich danke, dass du die Wahrheit bist, Jesus. Danke, dass du die Liebe bist, Jesus. Danke, dass du die Barmherzigkeit bist, Jesus. Und danke, dass du Licht bist, Jesus. Und danke, dass in dir Licht ist, Herr. Und dass wenn wir das Licht lieben und wenn wir zum Licht kommen, du uns das Licht alle Finsternis vertreiben wird. Und ich danke dir, Herr, wir wollen in dein Licht kommen, Herr. Wir wollen vor deinen Thron treten, Herr. Und wir wollen bekennen, dass wir ein kritisches, richtendes Herz haben, Herr. Wir bekennen das, Herr. Und wir wollen das nicht, Herr Jesus. Wir wollen das nicht. Wir wollen dein Herz, Herr Jesus. Wir wollen deine Gedanken, Herr Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deinem Geist der Überführung und dass du jeden, der hier offen ist und der dich haben will, dass du ihn überführst, Herr Jesus, von seinem Richten und von seinen Richturteilen gegenüber jedem Menschen, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du sie stark machst, diese Sünde zu bekennen und sich zu demütigen vor den Menschen, die sie gerichtet haben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht als Waisen zurücklässt, sondern dass du uns einen Vater offenbart hast. Und Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du es liebst, wenn deine Kinder sich lieben und Vater, vergib uns, dass wir dich verletzt haben, dass wir schlecht übereinander geredet haben. Vergib uns, Herr, dass wir schlecht über unsere Leiter geredet haben. Vergib uns, Herr, dass wir schlecht über unsere Eltern geredet haben und schlecht über sie gedacht haben, Herr Jesus. Vergib uns, dass wir schlecht über unsere Freunde gedacht haben, dass wir schlecht über unsere Partner gesprochen haben, Herr Jesus. Vergib uns, dass wir schlecht über andere Nationalitäten gesprochen haben und andere Nationalitäten gerichtet haben, weil sie so sind, wie sie sind. Herr, vergib uns das. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du uns in die Wahrheit führst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist die Wahrheit. Danke, Herr. Amen.
Amen. Wir werden gleich hier, gibt es Kaffee, trinken und solche Sachen. Es gibt aber, wenn ihr irgendwie Gebet braucht oder mit jemandem sprechen wollt, oder ihr dürft mit uns einsprechen über alles. Aber wenn ihr besonders irgendwie was auf dem Herzen habt und das mir mitgeben wollt, dann könnt ihr vor allem hier zu Helmut, zu mir kommen. Dann Christina ist da, ist Irina Rose auch da? Ist sie? Nicht da, sonst wäre sie auch auf jeden Fall. Wer Englisch kann, kann auch zu Ginny gehen. Genau, Bianca kannst du mal stellen. Christina kannst du auch mal aufstehen. Christina, genau. Das sind auch Leute, die bei uns in der Gemeinde sind, so, und wo wir Vertrauen haben, dass sie euch kein Blödsinn erzählen werden. Genau. Und Gracie ist auch eher Englisch. Kannst du mal winken, Grace? Genau, und auch Edwin, Tobi, genau, mit denen könnt ihr einfach sprechen, wenn ihr etwas Jesus abgeben wollt oder wenn ihr Fragen habt. Und wenn wir keine Antworten haben, dann haben wir es, sagen wir halt, ich keine Ahnung. Wir haben nicht auf alles Antworten. Ja, aber Gott kann das benutzen. Wir machen den Gottesdienst hier nicht, einfach einen neuen Junggottesdienst zu machen, sondern wir machen den, weil wir wollen, ich habe das mal gesagt, wir wollen nicht, dass wir die ganzen Fehler, dass viele der Jugendlichen die ganzen Fehler wiederholen, die wir wiederholt haben, die gemacht haben. Das ist das eine. Das andere ist, wir glauben, dass Gott eine Erweckung schenken will und eine Erweckung unter allen Generationen. Ne? Aber wir wissen auch, und Denominationen, das ist nicht nur eine Kirche, sondern in allen Kirchen, dass Gott in allen Kirchen viel mehr Platz haben möchte. Aber wir wissen aber auch, dass wir junge Leute in eurem Alter nochmal ganz anders ansprechen dürfen. Und ihr ganz andere Probleme habt, vielleicht wie Leute, die älter sind. Deswegen haben wir das angefangen zu machen. Das ist nicht, weil uns langweilig ist. Helmut, Peter, ich und wir alle, wir haben sehr viel zu tun, aber wir glauben, dass Gott etwas damit machen möchte. Weil er möchte viele junge Leute reinmachen und frei machen, damit sie voll von Jesus werden können. Der Grund ist, wir haben das gesungen, dafür bin ich geboren, ein Wohnort zu sein. Gott möchte, dass du voll ihm, dass er voll dich voll einnimmt, dass er voll in dir lebt, dass du wirklich der Leib Christi bist und nicht nur theologisch, ich gehöre zur Gemeinde, zum Leib Christi, sondern dass du wirklich ein Teil seines Leibes bist. Und Jesus ist voll von Gott, nicht nur ein bisschen von Gott. Und er möchte, dass auch die jungen Leute voll von Gott sind. Und nicht voll stolz. In der Regel sind wir junge Leute inzwischen, weiß ich nicht, 10 und 40 ziemlich stolz. Und dann zerbricht uns das Leben. Dann haben wir Kinder, die anfangen, Blödsinn zu machen. Oder wir scheitern mit unserer Berufswahl, in unserer Berufskarriereleiter. Und dann fangen wir an, uns im Leben weise zu werden. Aber Gott möchte, dass du mit 17, 18 schon in die Zerbrochenheit hineinkommst und ein David wirst. Dass du mit 18 Jahren den Goliath umhauen kannst und nicht erst mit 80 wie Mose. Genau, Jesus, danke nochmal für dich und danke für jeden, der gekommen ist. Und wir segnen Jesus, jeden, und wir bitten deinen besonderen Segen und deine besondere Freude auf jede Person. Herr, und mich, Jesus, ich bitte dich, dass du jedem von den Leuten hier begegnest. Dass du wirklich persönlich jedem ganz nah begegnest. Dass jeder von uns aufatmen kann, weil er dich kennt. Dass jeder von uns er selbst sein kann, weil du ihnen bist. Und dass jeder von uns erleben kann, wie wunderbar und wunderschön es ist, mit dir zu leben. Und wie leicht es auch ist, Jesus. Ja. Amen. Könnt ihr gleich die nächste Predigt.